Hallo, komm rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre Sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zum Herrenspielzimmer, Ausgabe 55. Und heute wieder mit Sascha und Sascha. Sascha war vor einer Stunde schon mal hier, weil er so ein bisschen die Zeitumstellung verpennt hat. Und er hat sich gerade so ein bisschen darüber aufgeregt, dass es in jedem Land anders irgendwie ist. In den USA ist die Zeitumstellung erst in ein paar Wochen, ne? Sascha, Namen erstmal.
Ja, hallo.
Ja, wann ist eure Zeitumstellung?
Oh, ein bisschen. Ich glaube jetzt im November. Ich wusste nicht mal, dass die kommt, aber offensichtlich ist das ja so, dass das in jedem Land der Welt anders ist.
Komisch. Und Enkler ist auch da. Enkler ist alte Rinde. Schön, dass du auch da bist. Wie geht's dir? Was machst du? Was zockst du?
Spiele PoE immer noch.
Okay, macht Spaß?
Oh, ist okay, aber jetzt halt nur noch bis Mittwoch, dann kommt TFT.
Neue Season.
Ja, ausnahmsweise mal wieder ein gutes Set, wie es aussieht.
Verrückt. Deine Stammspiele, ne? Kannst du mal wieder zurückswitchen, ja.
Endlich.
Oh. Hoffe ich. Ich habe momentan so gaming-technisch wirklich Bock auf nix. So ein bisschen New World daddeln im Stream ist mal ganz nett. Diablo ist halt habe ich eine Zeit lang auch, aber irgendwie ist da auch die Luft raus. Haben wir auch schon festgestellt, dass das wahrscheinlich relativ schnell passieren wird. Diablo ist halt kaputt, weil Blizzard diese Warteschlangen eingeführt hat und damit irgendwie die Barruns getötet hat, was ein großes Element ist in Diablo 2. Deshalb geht da die Lust irgendwie auch gen Null. Und ja, Hearthstone habe ich ein bisschen Wild gespielt, bin wieder irgendwie Diamond geworden diese Season mit meinem Piratendeck. Das ist auch nur so nebenbei. Ich habe irgendwie nichts richtig, wo ich so richtig Bock drauf habe. Freitag habe ich mit Bono ein bisschen FIFA gespielt, Tour und Two. Ist auch mal so ganz nett mal, aber so ein richtiges Stammgame. Nächste Woche fängt jetzt hier Lost Ark, die Closed Beta an. Habe jetzt noch keinen Key, aber hoffe ich, dass ich vom Community Manager einen bekomme. Vielleicht ist das wieder so ein. Aber es geht halt auch nur begrenzt, ne? Ich glaube, es kommt erst im März raus nächsten Jahres. Von daher. Ja, ist das alles noch so, ach, keine Ahnung. Irgendwie gaming-technisch ist irgendwie. Müssen wir auf das neue Metal Pop Games warten, ne? Metal Pops Games Game warten.
Ja. Quasi fast schon fertig.
Ja, natürlich nicht. Ihr liefert das auch nicht, ne? Ihr seid auch nicht besser als Blizzard.
Ja. Naja, es gibt weniger, ein bisschen weniger sexuelle Übergriffe bei uns, glaube ich.
Ja, da hat aber Michelle was anderes erzählt. Also da würde ich mich nicht so weit lassen.
Unsere Frauenquote ist 50%, also wir sind da relativ gut dabei, über Industry Average.
Ja, ich bin stolz auf euch. Sehr gut. Ja, irgendwie ist so auch thementechnisch diese Woche nicht so spannend. Vielleicht ist es eine ganz gute Idee, die Themen aus meinem Morgenmonolog aufzunehmen, weil die immer so ein bisschen philosophisch sind. Und ich versuche da ein bisschen deeper zu sein. Wenn ihr jetzt nicht irgendwie ein super aktuelles Thema habt, wo ihr sagt, darüber könnten wir reden, würde ich das hier reinziehen. Was meint ihr?
Ich bin super deep.
Okay, wir sind deep. So, also mein erster Morgenmonolog war irgendwie basiert auf einem Tweet von dem CDU, was war er? Wirtschaftsminister? Nee, warte mal. Was war Altmaier? Peinlich, dass ich das nicht weiß. Altmaier ist Wirtschaft, doch, habe ich doch recht gehabt. Wirtschaftsminister, der hat aufgrund, also für Sascha, der war Wirtschaftsminister der Union, also der CDU. Und der hat jetzt nach der Wahl gesagt, okay, wir haben auf die Fresse gekriegt, ich möchte dem Neuanfang nicht im Weg stehen und deshalb trete ich zurück und lasse irgendwie den jungen Leuten irgendwie hier meine Chance, was ich persönlich sehr gut finde. Ja. Der Typ ist einfach in der Kritik gewesen, der hat wie jeder Politiker auch mal was falsch gemacht, so. Und dann hat er einen Abschiedstweet verfasst auf Twitter, wo er irgendwie gesagt hat, ja, 27 Jahre war ich jetzt im Bundestag, das war irgendwie eine schöne Zeit, so, und jetzt, ja, mache ich anderen Platz und sorry für Fehler. So nach dem Motto.
Das muss doch ein gehackter Account sein. Kein Politiker würde sowas sagen,
oder? Ja, war halt auch meine Idee. Fand ich halt auch total sympathisch, dann irgendwie durchblicken zu lassen. Ja, wir haben auch Fehler gemacht, so. Aber das Ding ist ja, also ich stelle mir den Job des Politikers halt auch nicht so einfach vor, gerade in so einem wichtigen Amt, ne? Da, keine Ahnung, was da alles reinspielt. Wahrscheinlich irgendwelche Lobbys, denen du dann irgendwie es recht machen musst und was weiß ich, wie man alles verpflichtet ist. Und dann hast du natürlich auch irgendwie die CDU-Agenda, die dich erdrückt, so. Das heißt, du bist in deinem Handel auch nicht komplett frei, so. Aber du versuchst halt in deinem Spielraum, den du hast, so das Möglichste. Und natürlich triffst du auch mal eine falsche Entscheidung als Politiker. Und von daher fand ich es eigentlich ganz sympathisch, dass er gesagt hat, ja, sorry für Fehler, so. Und man darf nicht vergessen, Du hast auf Twitter nur 280 Zeichen, die du benutzen kannst. Und die Diskussion in meinen Comments war sehr interessant, wo irgendwie Leute gefordert haben, ja, das war mir zu oberflächlich, er hätte seine Fehler benennen müssen, wo ich dann sage, ja, in 280 Zeichen, alles klar. Und ansonsten gab es auf Twitter einen relativ großen Shitstorm Richtung Altmaier, so nach dem Motto, ja, also gerade so die Wutbürger, ja, das ist nicht zu entschuldigen, was du für eine Scheiße gebaut hast und bla bla bla, also richtig, so richtig böse. So, ne, so typisch.
Ja, aber das sind ja die Zeichen der Zeit. Es gibt kein Verzeihen und keine
Zeitchancen mehr. Genau, genau, genau. Aber ich habe mich halt in meinem Morgenmonolog darüber echauffiert, weil ich das eigentlich ganz, also ich bin kein Fan von Altmaier. Ich werde auch einen Teufel tun, irgendwelche Politiker an Merkels Regierung zu verteidigen. Aber darum geht es auch gar nicht, ne? Es geht jetzt nicht um Politik. Es geht darum, dass da ein Politiker, der 27 Jahre im Bundestag war und irgendwie, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, im Rahmen seiner Möglichkeit sein Bestes gegeben hat und einfach dann in seinem letzten Post auf Twitter sich verabschiedet und sagt, sorry, wir haben auch Fehler gemacht. Und dafür dann irgendwie kaputt geflammt wird. Und das fand ich stillos und unwürdig so. Und ja, das wollte ich einfach mal, wie seht ihr die ganze Sache? Einfach mal in den Raum stellen. Irgendwie, die Comments waren sehr interessant.
Ja, keine Ahnung. Also er hat halt einiges an Trecker anstecken, ne?
Ja,
von daher, ja, das ist ja mehr oder weniger bewiesen, ne? Also er ist ja dafür verantwortlich. Also ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Er war Wirtschaftsminister, ne?
Genau.
Aber er ist ja unter anderem auch für den Windkraftausbau zuständig gewesen, irgendwie nebenbei. Oder
ist das nicht Verkehr? Ist das nicht das Ressortverkehr?
Ja, Scheuer, der hat auf jeden Fall viel mit der Windkraft zu tun gehabt.
Okay.
Das war komplett vermurkst die letzten Jahre, das wurde ja immer weniger
und also
weniger.
Also generell, ne? Also die Kritik ist, also gerade jetzt von der linken Seite ist wirklich irgendwie, er hat den Klima, also die Anti-Klimawandel-Politik massiv.
Ja, natürlich hat er das und vor allem hat er halt diese ganzen Sachen, oh Gott, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber mit RWE irgendwie diese ganzen Millionen Subventionen, die er darüber geschaufelt hat, dann wollte der Bundesrechnungshof wissen, warum denn überhaupt diese Zahl, konnte er nicht sagen, wollte er nicht mitteilen. Von daher, dass er jetzt hier Lobeshymnen bekommt. Ich meine, keine Ahnung, ich würde ihn jetzt nicht totflamen, ich fand's ganz sympathisch und er ist ja auch ein vergleichsweise, ja, er sieht so ein bisschen knuffig aus und er ist so, du hast ihn nicht so wie Laschet, das ist hilfreich. Aber ja. Keine Ahnung, also ich habe da keine großen Gefühle.
Ja, ja, okay.
Soll weg
ja, aber, und weg. Also du hast natürlich hundertprozentig recht mit dem, was du sagst. Also, ne, aber deshalb sagte ich ja am Anfang irgendwie, es geht ja hier nicht darum, Politik zu beurteilen. Ne? Das ist ja, also, wie gesagt, also jemand bei mir in den YouTube-Comments schrieb halt dazu so, ja, irgendwie, das ist zu oberflächlich und hätte die Fehler benennen müssen und.
Ja, aber nicht auf Twitter.
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist doch Quatsch, sich darüber zu echauffieren und.
Und die Sachen gibt's ja. Ich find's gut, dass er, ne, also man kann ja zweierlei Sachen sagen. Also ich find halt nicht so gut, was er gemacht hat, offenbar in vielerlei Hinsicht. Aber der Abstieg, also dass er halt zusammen mit AKK gesagt hat, wir hauen ab wegen der Wahlniederlage und machen Platz für Junge, das ist halt. Natürlich eine gute Sache, ne?
Finde ich auch.
Auch böse Menschen können gute Dinge tun.
Ja, böse. Ey, ich glaube, dass du, also
das war auch sarkastisch.
Das Ding ist halt, er ist ein Politiker in der Merkel-Regierung irgendwie. So, dann auch noch CDU. Das heißt, ich glaube nicht, dass er hätte sagen können, so, wisst ihr was? Ich finde das gerade irgendwie für den Klimaschutz total geil. Wir müssen da mehr machen. Und ich handle jetzt mal gegen die CDU-Agenda und wenn man mal oder handel mal irgendwie so, ne, weißt du, und das ist halt immer das Problem.
Das kann Kimiak übrigens auch nicht. Der ist Generalsekretär, den flammst du immer zu Tode und der muss so sein. Der muss wirklich so sein.
Ja, ja, aber ich finde ihn halt, der ist halt einfach völlig inkompetent, finde ich. Aber ist ja, ja, gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie, ich finde gut, dass er irgendwie gesagt hat, im Gegensatz zu Laschet, wir haben verloren, ich will im Neuaufbau nicht im Wege stehen, sorry, wir haben auch Fehler gemacht, so. Punkt, ja. Und dann kann man sagen, okay, du bist CDU-Politiker, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du gemacht hast, irgendwie, aber ich nehme das mal so hin. Also wie da viele reagiert haben, finde ich halt stillos. Und es ist ja nicht so, dass er es allein zu verantworten hat. Das ist ja
sicherlich alles Menschen, die selber nichts gemacht haben, was jemals irgendwie schlecht zu bewerten ist in ihrem Leben.
Mhm. Naja, da gibt's Unterschiede, ob du privat was falsch machst oder ob du Milliarden von Steuergeld irgendwelche Kohlefirmen in den Arsch bläst und gleichzeitig den gesamten Windkraftausbau komplett verhinderst und das in deiner, also, ne, dann kannst du mehr Kritik bekommen, als wenn, was weiß ich, du einem in der Disco auf die Fresse schlägst oder so. Ja, da bist du auch hast du auch einen Fehler gemacht, aber das eine wird mehr Aufruhr sorgen, you know?
Also ja, und der Schläger im Disco kriegt wahrscheinlich auch mehr Ärger, ja.
Ja, das ist eben das Ding. Die kommen ja alle damit weg immer. Was ich immer beeindruckend finde, ist, dass er 27 Jahre im Bundestag war. Ich finde, da sollte es vielleicht mal eine Grenze geben. Ja. Das ist überall, in allen Ländern, in den USA siehst du das ja auch, das sind diese Berufspolitiker, die einfach zu lange diesen Job machen. Das sollte einfach, ne, ich meine, in den USA ist ja ganz cool geregelt mit dem Präsident, 8 Jahre. Wir haben sowas nicht beim Kanzler, weil der Kanzler ja einfach nur ein Abgeordneter ist, ne? Er ist ja nur gewählt bei uns dazu, das ist so, ne? Und er hat ja auch keine richtige Macht im Vergleich, weil der Bundespräsident ja immer noch alles hat und der ist ja auch limitiert. Aber ist ja auch wurscht. Aber diese ganzen Politiker dahinter, in den USA, egal in welchem Land, so, die sind halt 30, 40, 50 Jahre da. Und die sind halt so korrumpiert irgendwann.
Bei uns wollten sie es mal, sie wollten es mal limitieren, aber hat natürlich niemand dafür gestimmt, ne?
Übrigens, das ist das Problem.
Wenn die darüber abstimmen, ist doch klar, irgendwie. Oh
Mann. Das Interessante ist, dass George Washington damals Präsident war und da war er super beliebt und er wurde, glaube ich, 2-mal gewählt und am 3. Mal hat er gesagt, nee, so lange sollte niemand Präsident sein, hat er selber gesagt, wir limitieren das jetzt, ne? Das ist noch eine andere Zeit damals.
Ich denke halt einfach, dass du deine Ideale irgendwann verlierst. Ich denke, die meisten Leute, es gibt Ausnahmen, ne, sicherlich, aber die meisten Leute kommen halt mit Idealen in die Politik und wollen irgendwas verändern. Ist ja egal, ob ich jetzt damit, ne, also meinetwegen zum Konservativen oder zum Liberalen oder was auch immer. Aber du wirst halt korrumpiert, wenn du so lange da bist. Erstens verlierst du halt die Bodenhaftung. Ich meine, gerade wenn du dann noch in hohen Ämtern bist und dann wirst du dauernd rumchauffiert, ne?
Ich glaube, du wirst auch irgendwann politikmüde, weil du irgendwie wahrscheinlich an deine Grenzen stößt von dem, was du erreichen kannst und dann verwaltest du halt, ne? Siehe CDU bei uns, ne?
Genau, so. Du schaffst die Sachen halt auch nicht, die du ursprünglich wolltest, weil musst halt dauernd Kompromisse eingehen und dann kommen die Lobbyisten und die machen ja so viel Druck, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja.
Also ich glaube, da haben sie gerade, ich meine, das ist nur die Heute-Show, aber die haben Leute, ganz kurze Reportage über zwei neue Bundestagsmitglieder, eine von den Grünen, eine von der SPD und die SPD-Leiterin sagt, ja, hier, die ganze Post, das sind alles Lobbyisten. Am ersten Tag hat sie so einen Stapel voll Briefen von der Waffenlobby und Co. Na, und wenn du dann, ich meine, das kannst du am Anfang noch ab, aber irgendwann musst du halt erste Kompromisse machen und dann musst du mit den Lobbyisten reden und dann musst du hier und dort und irgendwann ist nichts mehr von deinen Idealen übrig.
Ja,
und dann,
ich glaube, House of Cards ist auch gar nicht so unrealistisch.
Da nee, das glaube ich auch nicht.
Ding, ne? Du das willst das machen? Ja, komm, ich stimme für dich. Wenn du hier für mich stimmst, dann machst du dies, dann gebe ich dir hier Geld. Und schon fängst du an, dich Stück für Stück auszuverkaufen.
Sowieso,
und wenn du 27 Jahre überlebst, dann machst du das nicht, ohne ein bisschen auch Hinterzimmerpolitik zu spielen.
Absolut, musst du wahrscheinlich auch tun. Aber ne, du solltest es einfach nicht tun können. Und dann hättest du deutlich mehr Kompetenz dahinter wahrscheinlich und deutlich mehr.
Ach, vor allen Dingen hungrige Politiker, die auch was ändern wollen, so, ne?
Ja, und das ist ja eine sehr gute Sache jetzt, ne? Also ich habe es ja letztens schon mal erzählt, von den Grünen und der SPD hauptsächlich sind ja, wie viel sind's? Ich glaube 47 neue Bundestagsabgeordnete unter 30. Also das ist wirklich eine extreme Verjüngung, ne? Meine, wie viel haben wir? 750 im Bundestag ungefähr und 47 neue sind jetzt unter 30 drinne. Da kannst du ja hoffen, dass da mal eine Verjüngung stattfindet. Das Problem ist halt, wenn die auch 40 Jahre drin bleiben, dann
Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ich denke oft bei der amerikanischen Präsidenten, gerade so bei Obama oder so, da denkt man, ach, schade, dass der jetzt irgendwie weg muss. Aber eigentlich ist das eine ganz gute Sache. Und warum das auch nicht irgendwie auf den ganzen Bundestag ausweiten, dass du, keine Ahnung, vielleicht als Präsident 2 Legislaturperioden, als Abgeordneter 3 oder so, das würde. Ja, okay, kann man sagen, ja, aber Erfahrung und so weiter, ne? Ja,
aber komm, nach 10, 15 Jahren, da kannst du nicht und dann meckern.
Finde ich auch, aber.
Ja, also, ne, ich sag ja auch nicht, dass sie nach 8 Jahren oder so, das muss ja nicht sein, aber ich denke, 27 Jahre ist einfach dumm viel.
Auf der anderen Seite?
Und da gibt's ja noch längere. Schäuble, wie lange ist Schäuble da? Also, keine Ahnung, seit er gegründet wurde wahrscheinlich.
Ja, so, der hat ihn selbst aufgebaut, das Ding.
Ich glaube, er hat ihn selbst aufgebaut,
also. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das auch spannend. Wir hatten mal in einer Finterschule, hatten wir mal irgendwie, sollten wir auf einmal einen neuen Schulleiter kriegen, so aus dem Nix, weil das war ein Bundestagsabgeordneter und der hat sein Mandat verloren und da wusste keiner so richtig, was sie mit dem machen sollten. Ja? Der hatte dann irgendwie, keine Ahnung, aufgrund seiner Position dann irgendwie ein Anrecht, weil der vorher auch in der Bildung gewesen war, auf einer Schulleiterstelle irgendwie. Das war so ganz komisch. Und dann wurde uns einfach so aufgedingst, so von wegen, ja, übrigens, ihr kriegt jetzt einen neuen Schulleiter, der war vorher, was, ich weiß gar nicht mehr, welche Partei. meine Grüne sogar. Und der, ja, der hat sein Bundestagsmandat verloren und der ist jetzt frei und den müssen wir jetzt hier irgendwie unterkriegen. Ne? Das ist das Problem. Was machst du mit den ganzen Leuten, die dann 10 Jahre im Bundestag waren? Die müssen ja dann auch irgendwo hin, ne? Das ist halt das nächste Ding, ja, aber gut.
Die haben vor allem jede Arbeitsqualifikation verloren währenddessen.
Nein, viele gehen ja eh dann raus und gehen ja in die, da wo sie halt lobbyiert haben.
Also wenn du wenn du Spitzenpolitiker bist, ist das kein Problem, dann kommst du immer unter irgendwo.
Also ja, die gesamten Abgeordneten, ne, die sind ja alle da drin, also fast alle, ne? Die Linken jetzt nicht und die Grünen auch weniger, aber die anderen, die sind ja alle, also nicht nur die Minister und die was auch immer, die hohen Tiere, die sind ja alle danach, die gehen ja überall hin. Die haben einfach so viele Kontakte dann geknüpft und dann haben sie alle ihre Beratertätigkeiten, wie es immer heißt.
Finde auch,
das ist überhaupt, das ist gar nichts.
Bestechung ist das.
Ja, also, ja, genau.
Bei euch und bei uns beides muss das viel mehr reguliert werden. Das ist eigentlich kein Unterschied zwischen USA und Deutschland. Das heißt, Nebeneinkünfte müssen viel mehr reguliert werden. Anwesenheitspflicht, ja. Das ist ja wohl völlig normal, dass du nirgends hingehst. Wenn ich dann sehe, es wird abgestimmt und da sind irgendwie nur 30% der Leute
das
da.
Das ist auch mal geil irgendwie. Dann, wenn du im Bundestag so, ja, heute wird ein Gesetz verabschiedet und da sitzen 10 Leute, weil alle keinen Bock darauf haben.
Ja, es ist absolut krass. Unakzeptabel. Ja. Und dann, weißt du, die haben irgendwelche Beraterverträge und halten irgendwo eine Rede für 15.000 Euro. Ja. Da weißt du auch genau, was da abgeht, ne? Und dann sichern sich schon ihre Posten, wenn sie dann rausgehen, dass sie irgendwo in irgendeiner Firma oder in irgendeinem Industriekonzern sitzen.
Das muss viel mehr reguliert werden. Bei unseren absoluten Top-Politikern siehst du das ja auch, ne? Ich meine, Schröder ist dann irgendwie Putins Schoßhund geworden und darf dafür Gazprom machen, was er will. Das war unser Kanzler. Ich meine, Schröder war auch eine besondere Figur, dem hat man es auch zu jeder Zeit zugetraut, glaube ich. Von daher waren wir uns dessen bewusst, aber auch Gabriel oder so oder Merz oder wer auch immer, die sind ja alle, oder Steinbrück, ne? Die sind ja
alle. Die sind auch alle verbrannt. Also die können es ja auch nicht mehr bringen, ne? Die haben ja durch diese ganze Scheiße haben die sich ja verbrannt, ne? Das ist
ja gut, wir sind halt einfach fertig irgendwann, ne? Irgendwann bist du halt, wenn du einmal Vorsitzender warst oder irgendeiner höheren Position und bist da raus, dann kommst du halt selten zurück.
Aber das ist ja in allen Bereichen ein Problem, ne? Also dieses Verwalten, ne? Ich habe in der Woche habe ich ein Elterngespräch gehabt und da war unser Sozialpädagoge dabei und mit dem mich lange darüber unterhalten. Er sagt, Steve, wie gefällt's dir eigentlich? Jetzt, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre in unserer Schule, wie gefällt's dir einfach? Und ich sagte dann halt so, ja, mir fehlt so dieses Familiäre von dieser Kleinstadtschule, also der Finterschule, wo ich vorher war, schön zweizügig. So, und er sagt, ja, das verstehe ich total. Und ich sehe, ja, ich bin sehr traurig, dass es das hier in Schleswig-Holstein nicht gibt, weil ich würde lieber wieder an einer kleinen Schule mit kleinen Schülerzahlen arbeiten. Das ist einfach für alle Beteiligten einfach ein schöner in der Bildung. Und er sagt, ja, das ist aber auch ein Trend irgendwie, weil Bildungspolitik hat einfach überhaupt niemand interessiert und Politikern halt Bildung, ja, damit kannst du halt wenig Stimmen holen und das ist einfach keine wichtige Sache und deshalb wird Bildung eigentlich nur noch verwaltet. Das heißt, in ganz, zum Beispiel in Schleswig-Holstein ist es so, dass alle kleinen Schulen zusammengelegt werden. Er sagt, ja, im Landkreis, in dem ich wohne, gab es 3 Schulen und die haben sie jetzt einfach zu einer zusammengelegt irgendwie. Weil es einfacher ist, ne? Das ist, wird optimiert. Das Schulleben wird optimiert.
Wie groß einfach ist eure Schule?
Also wir haben jetzt 1000 Schüler.
Oh, das geht ja noch.
Das geht noch? Das ist der absolute Horror. Wir sind 5-zügig. Echt?
Ja. Also Lux-Schule hat 1500.
In USA ist alles viel größer.
Unerträglich.
Aber hat auch Vorteile. Du kannst halt bei so großen Schulen, kannst du ja Sachen machen, die du in einer kleinen Schule nicht machen kannst. Mehr anbieten zum Beispiel, mehr Kurse anbieten und so.
Ja, ist bei uns jetzt nicht so. Aber also kann sein, dass es funktioniert. Ich komme halt von der Schule, wo wir 260 Schüler hatten. Da kennst du alle Schüler beim Namen, kennst den Hintergrund. Du hast kleinere Klassen. Das ist einfach ein wesentlich schöneres Arbeiten. A als Lehrer, B als Schüler, weil der Lehrer viel mehr Möglichkeiten hat, auf dich persönlich einzugehen. Und es ist auch, man kann sich viel besser mit der Schule identifizieren, man arbeitet viel enger mit den Eltern zusammen. Das ist schon, also ist schon schön, so als Lehrer, ne? Und wenn du 1000 Schüler hast, dann kennst du halt irgendwie einen Großteil der Schüler nicht. Irgendwie im Kollegium mit 100 Kollegen ist es ähnlich. Ich bin ganz zufrieden mit meiner neuen Schule, aber ist halt vom Schulleben her kein Vergleich zur Finterschule. Und nochmal auf den Sozialpädagogen zurückzukommen, der erzählte, wo ich wohne, da haben wir 3 Schulen gehabt, die werden jetzt zusammengelegt und alle haben keinen Bock drauf, alle versuchen da was gegen zu machen, aber da setzt sich die Politik durch, weil man es besser verwalten kann und ja, es wird halt optimiert für die Politik.
Spart halt Geld, ne?
Genau, spart halt Geld. Und das ist halt so typisch für Bildungspolitik in Deutschland. Es hat keinen hohen Stellenwert, Politikern ist das egal, das wird nur verwaltet, soll nur aber effizient sein und
In dem Fall liegt es daran, dass die Einzelschulen weniger Schüler haben und deswegen, weil wenn die Einzelschulen bleiben würden oder beziehungsweise mehr Schüler kriegen, würdest du es ja nicht zusammenlegen. Sowas ist doch meistens, weil die Schülerzahlen runtergehen, oder?
Nö, das, weil du eine Schule leichter verwalten kannst als drei Schulen, ganz einfach. Was die Kollegen angeht, was die Lehrerversorgung angeht, was die Stunden angeht. Das Problem ist, dass bei uns in Schleswig-Holstein, und ich glaube, das ist in allen Bundesländern so, aber ne, ich kann nur jetzt von Schleswig-Holstein sprechen, es will keiner mehr Lehrer werden. Ja, also es ist mittlerweile der Job mit der höchsten Burnout-Quote. Jeder Lehrer, also ich habe ja immer wenn ich streame, habe ich immer so drei Lehrer in meiner Community. Und was die berichten, das ist ja jetzt teilweise noch schlimmer irgendwie. Der Andi, der ist Grundschüler in Leipzig, die haben seit x Monaten irgendwie, haben die keine Maskenpflicht mehr, die mussten als Erste wieder hin. Bei ihm ist die ganze Schule durchgeseucht, irgendwie alle wurden angesteckt und es ist halt wirklich so. In Deutschland ist es so, es hat keiner Bock, Lehrer zu werden, weil du immer mehr tun musst. Du kriegst immer mehr bürokratischen Aufwand, der dir auferlegt wird und auf immer weniger Schultern. In den meisten Schulen hier ist es sogar schon so, eben weil es einen krassen Lehrermangel gibt, weil keiner mehr Bock auf den Job hat, dass die einfach irgendwelche Leute aus, keine Ahnung, teilweise, also in den Grundschulen, nicht bei uns, aber hier im Ort ist eine Grundschule, da unterrichten einfach Eltern. Weil die haben einfach keine Lehrer. Die unterrichten Eltern.
Wow.
Weil die so verzweifelt sind.
Ich verstehe das. Ich möchte auch nicht da so eine Horde Arschlochkinder unterrichten. Ich unterrichte manchmal Erwachsene und das ist schlimm genug.
Ja.
Ich meine, es ist mal so gewesen, dass Lehrer war, ich sag mal, ein sicherer Beruf, der gut bezahlt war und so. Das war doch einer der war eine halbwegs sichere Sache. Ist das nicht mehr attraktiv heute, oder?
Nee, es ist nicht mehr attraktiv, weil früher war es ja so, dass du als Lehrer mehr oder weniger eine ruhige Kugel schieben konntest, ne? Konntest einfach machen, was du wolltest, irgendwie. Man kennt ja aus seiner Kindheit diese Lehrer irgendwie, die immer jedes Jahr dasselbe gemacht haben und die Guten waren dann gut, weil sie an sich selber so einen Anspruch hatten. Ähnlich wie in der Politik, ne? Wenn sie frisch waren, jada, jada. Und das hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren einfach so verändert, dieser Beruf. Weil, also positiv wie auch negativ. Positiv, dass Lehrer sehr viel mehr kontrolliert werden, was den Unterricht angeht. Das heißt irgendwie, du hast Unterrichtsbesuche im Schuljahr, da guckt dir dein Schulleiter deinen Unterricht an und bewertet den. Das heißt, es gibt eine gewisse Kontrolle, was positiv ist. Aber die ganzen bürokratischen Pflichten, die auch die Lehrer erdrücken, ne, dass du also quasi, Die Sonderschulen wurden ja abgeschafft und die ganzen Sonderschüler wurden quasi in die Regelschule mit reingepropft.
Deutschlandweit oder?
Deutschlandweit, ja. Es haben Eltern dagegen prozessiert, weil sie gesagt haben, sie möchten das nicht. Sie möchten, ihr Kind wäre stigmatisiert, wenn es an der Sonderschule wäre. Und die haben gewonnen vor Gericht und dann, das war wohl so ein Richturteil und dann haben alle Bundesländer nacheinander quasi I-Klassen eingeführt. Ja, also, ja,
aber dann musst du doch auch Haupt und Real und alles abschaffen, oder? Wenn du danach.
Genau, das haben sie auch gemacht. Das heißt, es ist jetzt quasi alles in einer Klasse. Also es gibt auch I-Klassen teilweise, ne? Aber im Prinzip, also in Niedersachsen war das noch so, wobei da der Trend wieder zurückgeht zu Haupt und Real, aber da war es auch so, ne? Da hieß das Oberschule und die Klassen, da war alles drin. Was als Lehrer. Also ich frage mich immer, wie naiv die Leute sind. Das klingt natürlich in der Praxis ganz toll, ne? Irgendwie Hauptrealschüler und potenzielle Gymnasiasten zusammen mit Sonderschülern und alle sind eine glückliche Familie. Aber
also wir hatten eine Sonderschule neben unserer Gesamtschule und das ist nicht, dass da Leute mit Lerndefiziten nur drin sind, sondern da sind halt auch welche drin, die, wie nennt man das, am Rande des Gesetzes oft sich bewegen, weißt du?
Genau. Ja, und die kriegen dann, also das Problem ist, Bildung funktioniert einfach in Deutschland nicht mehr. Also es ist ein einziger Flickenteppich. Das ganze System wird auch bald irgendwann zusammenbrechen. Es hat ja seinen Grund, warum keiner mehr Lehrer werden will. Die haben bald keine Leute mehr, die Kinder unterrichten. Einfach weil das System so, also Finterschule war es halt so, du hast ungefähr 5 Niveaustufen in einer Klasse. Und deshalb ist der Beruf des Lehrers auch nicht mehr attraktiv, weil das kein Lehrer leisten kann. Du kannst das nicht. Du kannst nicht irgendwie jede Stunde 5 verschiedene Arbeitsblätter mitbringen, irgendwie um alle Leistungsstufen abzuholen. Also bei uns war es so aus der Praxis, dass quasi immer die starken Schüler auf der Strecke blieben. Die mussten sich quasi selber irgendwie unterrichten, weil du natürlich mit den leistungsschwachen Schülern beschäftigt warst. Ne? Das heißt, die leistungsschwachen waren überfordert, die leistungsstarken waren unterfordert. Funktioniert in der Praxis nicht. Ist einfach Quatsch. So. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Du kriegst, der Lehrerberuf ist nicht mehr attraktiv, weil du einfach viel zu, also du hast das ganze System funktioniert nicht mit den I-Klassen, es geht einfach nicht. Du hast immer mehr bürokratische Scheiße, die du dich beschäftigen musst. Du irgendwie, dann muss der überprüft werden, der Schüler, und dann hast du das Elterngespräch und dann hast du die Konferenz und die Konferenz und die Konferenz. Ich habe jede Woche irgendwie mindestens 1-2 Konferenzen und das, warum ich den Beruf eigentlich gemacht habe, nämlich um mit Kindern zu arbeiten oder mit Jugendlichen, was mir auch am meisten Spaß macht, das rückt immer mehr in den Hintergrund Und aufgrund dieser ganzen bürokratischen Scheiße, die du hast, hast du auch gar nicht mehr die Zeit, irgendwie den Unterricht perfekt vor- und nachzuarbeiten. Weil dir einfach die Zeit dafür fehlt, weil irgendwie du mit tausend anderen Sachen zugebombt wirst, ja. Und von daher, mich wundert das auch nicht, dass keiner mehr Bock auf der. Also meine Kollegen kotzen alle und sagen irgendwie, wir möchten eigentlich nur noch Teilzeit arbeiten, wir schaffen das nicht mehr, wir sind kurz vorm Burnout. Wow. Also Deutschland geht gerade das Bildungssystem komplett unter und der Politik ist es komplett egal.
Die Langzeitfolgen sind ja das Schlimme. Die Leute, die ihre Schulbildung heute bekommen, die dann in 10 Jahren nicht mehr kompetitiv sind, weißt du?
Ja.
Weil du keine vernünftige Schulbildung hast. Aber das kannst du nur mit Geld fixen, oder?
Und das ganze System ist eine Katastrophe. Also,
Erste Schritt ist anerkennen, dass es ein Problem gibt und das ist ja in der Politik wahrscheinlich schon ein Problem.
Das passiert schon nicht irgendwie. Ist alles in Ordnung, weiter so. Ist typisch Deutschland. So, alles in Ordnung, weiter so. So. Und wie gesagt, Politik hat, Bildung hat in Deutschland keinen hohen Stellenwert in der Politik. Damit kriegst du keine Wählerstimmen und von daher ist das immer so, läuft so mit im Hintergrund so. Und, habe ich dir schon mal erzählt, unsere Bildung ist auch nicht besonders digital. Das heißt, irgendwie die ganzen wichtigen Themen, die auch für die Schüler, für ihr Leben relevant sind, wie IT, wie Medienkunde, finden im Unterricht gar nicht statt. Also haben wir ein paar iPads, klar haben wir ein paar Computerräume. In meiner Schule gibt es einmal Informatik in der 7. Klasse, da lernen die Word und PowerPoint. Das war's. So, und das ist halt nicht zeitgemäß, das ist, ja, und auch die Lehrerrolle ist halt einfach schlecht. Aber ja, mal gucken, ich bin mal gespannt, wie das noch geht. Mein erster Gedanke war so, ja, jetzt haben wir eine neue Regierung, jetzt könnte ja was passieren, so geil, die sind ja alle jung und hungrig und wollen was ändern. Und dann fiel mir auf, ach ja, scheiße, Bildung ist ja Ländersache, also bleibt alles beim Gleichen, so wie es ist, super. Claes, du hast gar nicht dazu gesagt, interessiert dich das nicht, so das Thema?
Wir haben da schon 10-mal drüber geredet.
Ja, da hast du recht, ja.
Da hab nichts Neues gelernt. Was ich dazu beitragen kann, tut mir leid.
Alles klar. Gut. Dann lassen wir es mal so stehen. Sorry, dass ich dann immer so ein bisschen jammere von der Pull, aber es ist halt mein Alltag und beschäftigt mich natürlich auch und ist natürlich auch sehr frustrierend, als Lehrer, der eigentlich gerne Lehrer ist und auch den Anspruch hat, irgendwie die Kinder aufs Leben vorzubereiten. Und das ist in diesem aktuellen System sehr, sehr schwierig. Wir ersticken an Bürokratie und die Kids bleiben auf der Strecke. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Thema, was ich sehr spannend finde. Und zwar der letzte Morgenmonolog am Samstag hatte das Thema Treue. Und ich habe da so ein bisschen im Auto erzählt, dass ich in meinem Bekanntenkreis, dass mir das in letzter Zeit extrem aufgefallen ist, dass Leute so ein bisschen, gerade so verheiratet, Kinder, so dieses Klientel, dass die halt so ein bisschen in ihrer Beziehung gefangen sind und dass mir immer wieder irgendwie so da, und zwischen Tür und Angel immer wieder mitkriege, wie jemand irgendwie seine Frau oder seinen Mann bescheißt. Das heißt, so dieses ist so typisch, ne? Du hast irgendwie eine Frau und ist alles toll und die kriegt man Kinder und dann geht's nur noch um die Kinder und dann bleibt quasi der Sex auf der Strecke. Und irgendwann weiß sich die eine oder die andere Person, je nachdem, wer es mehr vermisst, nicht mehr zu helfen und bescheißt halt seinen Partner. Und mir ist es in letzter Zeit wirklich oft aufgefallen, dass ich in meinem Bekanntenkreis wieder einen Fall davon hatte. Entweder weil er aufgeflogen ist oder weil er es mir selber erzählt hat. Und komisch, man würde ja mal denken, das ist so ein Männerding, aber in der Tat habe ich auch einige bekannte Damen, die mir das erzählt haben irgendwie. Ja, und
das ist doch nur ein Symptom, oder? Dass irgendwas underlying falsch ist und nicht funktioniert.
Aber das ist halt die Frage, ne? Also ich glaube, das ist ein Thema, was auch viel interessiert, weil ich auch eine sehr erwachsene Community habe. Und die Reaktionen sind sehr durchwachsen. Aber ich hatte auch zum Beispiel jemanden, der jetzt irgendwie wirklich geschrieben hat, so ja, das Problem ist einfach, dass uns von der Kirche quasi von Anfang, wir werden groß und uns wird quasi indoktriniert irgendwie, ja, Monogamie, ein Partner und der muss alle deine Bedürfnisse erfüllen. Ja, und je älter man wird irgendwie und das ist wie mit der Politik, ne? Also irgendwann verwaltest du deine Beziehung noch, gerade wenn man 20 Jahre zusammen ist. Und dass dann irgendwie dieser romantische Part mit irgendwie Leidenschaft und Sex und auf der Strecke bleibt, ist irgendwo klar. Und er schreibt, das ist ihm und seiner Partnerin halt relativ früh aufgefallen. Und deshalb hat man einfach Regeln festgelegt für eine offene Beziehung. So nach dem Motto, er schrieb dann halt sinngemäß, wir haben uns einfach angewöhnt, Liebe und Sex zu trennen. So. Und das finde ich, höre ich in letzter Zeit sehr oft, ehrlich gesagt. Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach Sodom und Gomorra. Aber
okay, da gibt's ja mehrere Stufen von. Das ist ja die Extremstufe. Ja. Du kannst zum Beispiel sagen, na, du kannst dir Appetit holen, aber gegessen wird zu Hause. Das heißt, du darfst rausgehen und flirten und gucken, ob du es noch könntest, weißt du, für dein Ego. Aber dann gehst du wieder nach Hause. Das hilft enorm. Aber
das befriedigt ja dein Bedürfnis nicht, oder?
Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wenn du eingesettelt bist oder verheiratet in eine, ich sag mal, Forever-Beziehung, wenn du dann nicht happy bist, der Hauptgrund ist, glaube ich, dass du vorher nicht genug Variation hattest oder das Gefühl hast, dass du irgendwas verpasst hast, weißt du? Und Leute, die vorher, keine Ahnung, 20 gescheiterte Beziehungen hatten, sind hinterher dann lockerer, weil sie wissen, was es noch alles gibt. Und du denkst nicht ständig so, oh, das ist jetzt die einzige Muschi, die ich den Rest des Lebens kriege. Das kann ja nicht gut sein, weißt du? Während du weißt es halt nicht zu schätzen, wie viel schlimmer es sein könnte. Und du kannst nicht settlen irgendwie. Es ist schwer zu erklären.
Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist.
Noch generell nicht, bei keiner Sache. Dafür sind wir nicht gemacht. Also
die Frage
du bist
ist
ja nicht zufrieden, weil du einen guten Fernseher hast, wenn du einen neuen Fernseher siehst, der cooler ist. Kannst du sagen, ja, aber andere Leute haben einen schlechteren Fernseher, aber das hilft dir ja nicht.
Hm.
Also, das ist bei allem so. Das ist bei Menschen wollen Progress haben.
Neues immer besser, meinst du, ja? Der alte
Barney-Stinson-Zitat. Das Ding ist, alle Sachen, die du, ne, das kennen wir doch alle. Das ist ja in unserer Natur verankert. Also, ich sage jetzt nicht bei Beziehungen unbedingt, aber ich sage bei fast allem anderen. Wir nehmen Sachen ja für selbstverständlich hin, sobald wir sie eine Zeit lang haben. Und das ist meistens eine Woche oder zwei. Ne? Du hast einen neuen PC und der erste Woche ist ja geil, in der zweiten Woche findest du ihn auch noch ziemlich cool und im Monat sagst du, ja, ist halt normal, ist halt mein PC.
Ja.
Ist halt nichts Besonderes mehr. Und das ist ja bei allen Sachen so. Und wir wertschätzen das dann ja nicht mehr. Deswegen sind wir so eine Konsumgesellschaft. Wir wertschätzen das ja nicht, weil das bringt uns nichts, das bringt uns keine, was weiß ich, was das macht, Endorphine oder was auch immer mehr, nach einer gewissen Zeit. Ergo ist das für unser Gehirn normal und wertlos geworden, sozusagen. Das ist jetzt halt da. Darüber können wir uns nicht mehr freuen. Und das ist, glaube ich, also das ist nur auf Sascha bezogen, weil er sagt, man kann ja zufrieden sein mit der Frau, die man hat. Ja, aber wenn sie dich nicht mehr sonderlich glücklich macht, dann hast du halt ein Problem. Ne? Da kannst du ja nicht sagen, es hätte schlimmer sein können. So funktioniert dein Verstand.
Spannend ist zu gucken, irgendwie, ich frage mich immer irgendwie, wieso waren meine Großeltern so lange zusammen? Lag das daran, dass die Gesellschaft früher noch anders war und nicht so eine Konsumgesellschaft war? Wenn ich überlege, ich habe da so mein Beispiel, meine Oma väterlicherseits, mein Opa war 10 Jahre in Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in Russland und die hat wirklich 10 Jahre auf ihm gewartet mit den Jungs. Also die hatten meinen Vater und wow. Das heißt 10 Jahre und und die sind bis zu ihrem Tod quasi zusammengeblieben, also bis zu seinem Tod quasi zusammengeblieben. Und wieso hat das gefühlt, also vielleicht haben die, also das ist halt die Frage, ne? Vielleicht haben die nur ausgehalten, irgendwie weil es in der Gesellschaft verpönt war, Scheidung und so, oder waren die wirklich einfach noch glücklich mit sich? Das ist, finde ich, dann interessant.
Ja, das weißt du halt nie, ne?
Ja, eben. Also
ich kenne ein Couple, die sind auch lange schon verheiratet. Und da ist aber auch, ich sag mal, das Feuer nicht mehr da. Und die machen ganz viele Sachen einfach getrennt. Die sind eine Zweckgemeinschaft und verstehen sich auch noch gut, aber jeder macht eigentlich so sein eigenes Ding irgendwie, fahren getrennt in Urlaub und solche Sachen. Nach außen hin sind sie aber verheiratet und alles ist okay. Du weißt halt nie, du kannst ja nie reingucken. Ne? Wenn du andere Couples siehst, denkst du immer, oh, ist ein gutes Couple, du weißt nie, was hinten brennt. Ne?
Ja. Ja. Aber
also
das Problem ist halt
mehrere Sachen dazu. Ne? Also einmal ist es ein kulturelles Konstrukt, was wir haben seit Ewigkeiten durch die Kirche und Co. Aber auch schon vorher. Also ich glaube, die Menschen waren meistens vergleichsweise monogam in der Geschichte, zumindest in der neueren Geschichte. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Konstrukt. Noch dazu kommt die fehlende Emanzipation. Die Frauen konnten einfach nichts dagegen tun. Ist ja nicht so, dass die Männer alle treu waren dauerhaft. Es hat nur niemanden interessiert. Was hätte die Frau denn machen sollen? Hätte sie sich trennen sollen? Das wäre ja der gesellschaftliche Tod gewesen.
Damals also, schon, das stimmt.
Geht ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass die Männer dann treu waren oder was auch immer. Oder die Frauen vielleicht auch nicht immer. Nur eine Trennung kam halt gar nicht in Frage. Ergo war das halt einfach, du hast dich damit abgefunden. Das ist halt normal so. Du bleibst zusammen, du heiratest und du bleibst halt für immer zusammen. Und man muss natürlich sagen, du hattest auch viel weniger Optionen in einer gewissen Hinsicht. Weil du halt umso weiter wir zurückgehen, umso dörflicher sind wir, umso mehr kommt halt auch raus und so weiter, you know? Also, du kannst nicht einfach im Internet über Tinder irgendwie dir eine aufreißen, sondern du hättest in deinem Dorf bleiben müssen und alle kennen alle. Das ist dann nicht mehr so einfach, you know?
Okay, also, du meinst also, dass die Menschen sich nicht großartig verändert haben, sondern dass es A, früher einfach schwieriger war und B, aufgrund des gesellschaftlichen Drucks irgendwie die Menschen ausgehalten haben quasi.
Ja, glaube ich auch. Wenn du in einer religiösen Gemeinschaft gelebt hast, da konntest du nicht einfach sagen, wir divorcen jetzt, dann warst du halt, hier.
Ja, aber alle Gemeinschaften waren religiös, das muss man ja dazu sagen. Also es gab ja einfach keine anderen, also je nachdem, wie weit wir zurückgehen, aber
ja.
Also es gab einfach, das kannst du ja nicht sagen, im Mittelalter gab es nichts
anderes. Aber ich würde sagen, also wenn wir jetzt bei meinem Beispiel Oma und Opa bleiben, das war halt nach dem Krieg, ne? Da war das halt auch noch sehr konservativ, ne? Also Scheidung und so,
ja, ja, also aber da ist es nicht mehr nur Religion, da ist es aber halt immer noch Kultur. Der Mensch selbst ändert sich nie, aber die kulturellen Gegebenheiten ändern sich. Und die sind halt jetzt nicht mehr so stramm. Ne? Also jetzt ist es ist nicht mehr, es wäre nicht, also du hättest in den 50ern ziemlich sicher nicht sagen können, ach, ich lebe in einer offenen Beziehung. heute kannst du das sagen und dann werden wahrscheinlich einige Leute komisch gucken und andere werden sagen, oh, finde ich cool. Ne? Also es ist einfach, du könntest das sagen und das wäre okay. Du kannst ja auch in den Swingerclub gehen. Das ist ja einfach so, das machen ja viele Leute offenbar, sonst wird es die ja nicht geben. Und das ist offenbar, also es ist vielleicht immer noch ein bisschen verpönt hier und da, aber es ist ja einfach eine neue Zeit sozusagen, die immer weiter fortschreitet, nicht wahr? Und mit den weiteren, ich denke, das Wichtigste ist die Emanzipation, by the way, dass die Frauen mehr Rechte haben und Co. Und deswegen viele Ehen halt nicht mehr halten. Es hält ja nur noch jeder Zweite oder so, ne?
Also, weiß ich nicht, aber ja, auf jeden Fall wird viel geschehen.
Scheiden ist auch einfacher geworden, aber im Prinzip das, was du sagst, ist einfach andere Zeit, wo das mehr accepted ist.
Ja, und noch dazu weniger Kinder. Das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Genau.
Nebenbei, ne? Weil,
also, aber das ist auch echt, Kinder ist da, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr großer Faktor. Weil diese ganzen Leute beim Bekanntenkreis, also wenn kein Kind da ist, wird sich, also meiner Erfahrung nach, mehr getrennt, als wenn ein Kind da ist. Weil man einfach sagt, natürlich. Okay, ich möchte, mit meinem Partner fühle ich mich nicht mehr wohl aus den und den und den Gründen oder keine Ahnung, wie du gerade gesagt hast, wir verstehen uns gut, aber wir finden uns sexuell oder romantisch nicht mehr anziehend, aber wir sind gerne Eltern, wir lieben unser Kind und wir wollen irgendwie für unser Kind irgendwie Eltern sein und deshalb irgendwie ist es okay, führen wir eine offene Beziehung, das heißt nach außen hin oder für unser Kind sind wir noch eine Familie, wir machen vielleicht noch was zusammen oder so, aber sexuell sind wir halt woanders. So, das ist, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr werden wird. Dass dieses alte Bild von Familie und für immer glücklich sein, ich glaube einfach, dass viele, das ist meine Erfahrung, dass viele gerade verheiratet Kinderpaare einfach aushalten für die Kinder. So. Und spätestens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist Scheidung.
Das ist halt eine kulturelle Sache, die sich so prägt, nicht wahr? Also die einfach anerkannter wird auf Dauer, weil mehr Leute damit zufrieden sind offenbar. Und die Kinder sind, Sache ist halt ein super wichtiger Aspekt, auch warum Ehen früher viel, viel besser gehalten haben, noch dazu. Ne? Also erstens konnte die Frau anyway nichts tun und der Mann hat auch gesagt, jo, Bund fürs Leben, Gott hat das gesagt, ist cool. Und noch dazu hattest du halt einfach 10 Kinder. Also ich meine, die Trennung ist einfach ziemlich doof dann. Wer kümmert sich um die ganzen Kinder, nicht wahr? Früher hattest du sehr viele. Jetzt hast du halt eins oder zwei oder gar keins in vielen Fällen, nicht wahr? Also zumindest bei uns.
Das stimmt.
Andere Situation. Und das ist halt einfach ein gesellschaftlicher, kultureller Wandel.
Okay.
Und ich persönlich glaube nicht, dass der Mensch so zur Monogamie gemacht ist, by the way.
Glaube ich also auch nicht.
Er hat zwar monogame Züge, aber ich glaube, also die sind evolutionär bestimmt eingeprägt für die Kindererziehung. Aber, naja, vor allem Männer mehr als Frauen sind wahrscheinlich nicht 100% monogam gepolt von Natur aus. Die meisten, bestimmt einige, aber.
Glaube ich auch.
Nee, einfach genetisch, ne? Du willst ja deine Reihe fortsetzen, ne? Das ja ist halt so.
Das ja, ist so einprogrammiert, ne?
Ja. Also, ich meine, das ist ja biologisch im Tierreich bei den meisten Tieren so. Nicht bei allen, aber bei vielen ist es ja so, ne? Die Frau möchte den stärksten haben und einen am besten, weil, naja, ist halt das Beste für sie. Und der Mann möchte so viele, wie es geht, haben, weil es halt das Beste für ihn. Also rein für die
Fortpflanzung. Aber auch für die Rasse. Also ich glaube, das ist einfach so genetisch programmiert, damit die Rasse nicht ausstirbt. Dass der Mann sich immer fortpflanzen will.
Das ist halt so. Evolution. So hat sich das halt entwickelt. Genau. Das ist halt das Sinnvollste. Und das ist halt tief verankert. Und da kann es natürlich sein, dass es auch sinnvoll war für die Evolution, dass man zumindest teilweise monogam war für eine gewisse Zeit. Für die Kindererziehung. Das war dann sinnvoll vielleicht, ne, weil das den Nachwuchs besser beschützt hat. Aber sobald das Kind weg ist, macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Und also für den Mann zumindest nicht mehr. Also man muss ja evolutionär jetzt einfach, wenn wir rein auf evolutionär zurückgehen, muss man ja überlegen, sobald die Frau keine Kinder kriegen kann, dann macht es für den Mann absolut gar keinen Sinn mehr. Ne? Also im Tierreich würde das dann nicht mehr klappen. Das würde wenig Sinn machen. Ich glaube, da gibt es wenige Tierarten, die das dann weiter vollziehen würden.
Ja. Aber das ist ja heute auch noch so ein bisschen so, dass wenn du als Frau in deinen 20ern datest, easy, in deinen späten 30ern, schwierig, ne? Schwierig, auch wobei es um Kinderkriegen geht.
Ja klar, es dreht sich halt um. Also.
Als Mann ist es halt in deinen 20ern schwieriger als in deinen 30ern, finde
ich. Lustig, dass ihr das sagt. Ich hatte am Freitag hatte ich ja keinen Stream, der wurde verschoben, weil meine Freundin ihren Mädelsabend hatte und die ganzen Chicas hier waren. Und es ist mal lustig, ne? Ich bin zwar dann für den Tag irgendwie Leo-Beauftragter, aber ich finde es mal ganz spannend, da Mäuschen zu spielen, über was sich unterhalten. Und das ist immer ganz lustig, weil eine von denen irgendwie hat sich nach 100 Jahren Beziehung jetzt getrennt und ist so auf der Suche. Und auch so ein bisschen Tinder und yada yada und was sie so zu erzählen, das ist unfassbar. So, ja, ich höre dann immer so Bruchstücke, ja, das ist ja typisch Mann in dieser Dings, irgendwie, der kommt nicht zu Potte und versucht so lange wie möglich irgendwie, nicht in die Beziehung zu kommen, sondern lässt sich gerne alles offen, so, und das ist glaube ich, so, genauso wie er sagt, so, Frauen so zwischen 30 und 40 irgendwie, da, wenn man dann einen Single-Mann hat irgendwie, oder wenn man ein Single-Mann ist in dem Bereich, dann bindet man sich nicht mehr so gerne irgendwie. So
ich finde, das ist ausgleichende Gerechtigkeit, denn den Dating-Vorteil, den Frauen, als 20er, als Frau, wenn du nicht komplett wie Quasimodo aussiehst, stellst du dich irgendwo hin und irgendjemand quatscht dich an in der Bar oder wherever. Ja, es ist ridiculously easy. Später in deinen 30er oder 40ern sind die Männer halt wählerischer und sie können wählen, da ist es dann mehr ausgeglichen, ne?
Ja, keine Übrigens, Ahnung.
Nur um die Shitstorms in den Kommentaren vorzubeugen. Natürlich können wir uns als Gesellschaft und als menschlich entwickelte Rasse trotzdem dazu entscheiden, dass wir trotzdem monogam leben, nicht wahr? Das ist dann halt, kulturell kann das ja durchaus geprägt sein. Wir haben gesellschaftliche und kulturelle Sachen, die wir machen. Also wir, keine Ahnung, wir hauen dem Nachbarn nicht mehr mit einer Keule auf den Kopf, wenn er dumme Sachen gemacht hat, sondern zeigen ihn an. Ne? Das ist ein Fortschritt.
Aber also wie gesagt, da gibt es halt auch Beispiele. Ne? Also ich habe wirklich auch, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe auch irgendwie Beziehungen um mich rum, die monogam leben, die glücklich sind irgendwie. Und natürlich irgendwie haben die kein rammelndes Sexleben mehr wie irgendwie in den 20ern, wenn man sich kennengelernt hat. Aber ja, also es gibt auch Leute, die ewig zusammen mit sich selber glücklich sind. So ist es nicht, ne? Und ich finde was ich finde, es muss einfach jeder die Wahl haben. So, es muss jeder irgendwie sagen können, okay, solange man sich problematisch finde ich es halt dann, wenn man es heimlich macht, ne? Wenn man irgendwie bewusst heimlich seinen Partner bescheißt. Das ist halt ein Problem. Wenn man aber so, wie es bei mir in den Comments auch steht, irgendwie, wenn beide das so empfinden und man sich dann quasi auf Regeln einigt, dann ist das völlig okay, finde ich. Ehrlich gesagt. Ich würde überhaupt niemanden verurteilen in irgendeiner Form.
Deswegen gibt es ja auch die ganzen Swinger-Clubs und sowas, wo du das, sag ich mal, anonym geregelt machen kannst, damit da nichts Emotionales irgendwie mit dabei ist.
Genau.
Unsere Gesellschaft geht immer weiter dahin, und das finde ich persönlich sehr gut, dass wir sagen, eigentlich ist alles erlaubt, solange wir anderen nicht wehtun.
Genau.
Ja, und das geht dafür ja genauso. Also das gilt genau deswegen, sind wir viel toleranter zu allem eigentlich, oder versuchen es zumindest. Das klappt noch nicht bei allen so gut, aber wir werden immer toleranter und wir akzeptieren immer mehr. Und wenn wir dann auf den Punkt kommen als Gesellschaft, hey, vielleicht ist pure Monogamie für immer für viele oder einige Paare gar nicht das Richtige, dann sollte das halt okay sein, wenn sich beide Partner einig sind. Und das ist es ja auch schon besser als vor einiger Zeit.
Also ich kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie in einer Beziehung so mega unglücklich zu sein und dann, sagen wir mal, wie wir jetzt festgestellt haben, in den 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts einfach in der Beziehung festzustecken und aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen irgendwie da auch nicht rauszukommen. Das muss ja unfassbar
Hattest du nichts anderes?
Ja, genau.
Das ändert ja nichts daran, dass du. Das hat deine Mutter so gemacht und deine Großmutter.
Ja, aber das ändert nichts daran, dass du todesunglücklich warst irgendwie dann wahrscheinlich.
Das glaube ich nicht. Nicht unbedingt. Also einige bestimmt auch hier, aber wenn du es nicht anders kennst, wenn es einfach die absolute Norm ist, dann findet sich der Mensch relativ gut damit ab meistens.
Okay.
Also das tun, ne, also du kannst ja genauso sagen, hey, wie konnten die Leute vor 100 Jahren ohne Handy leben? Na, konnten sie, hatten keine Wahl, ging ganz einfach.
Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann, Handy
und. Ja, aber wenn es einfach die komplette Norm ist, du hast ja nie was anderes erwartet.
Ja, aber wenn du unglücklich bist, bist du unglücklich.
Warum bist du denn unglücklich darüber? Du bist ja, denkst du, jeder Fabrikarbeiter
war. Ja, weil du wahrscheinlich früher mit 17 geheiratet hast. Irgendwie. Meine Mutter und mein Vater haben so früh geheiratet, dass ich will nicht sagen, Zwangsehe, aber es war doch damals in gesellschaftlichen Normen, dass du relativ früh heiratest irgendwie. So, du warst ja erst wer, wenn du verheiratet warst. Es war ja irgendwie so 40er, 50er, 60er Jahre noch, so 60er vielleicht nicht mehr. Obwohl, wenn man sich irgendwie Mad Men anguckt, irgendwie Amerika der 60er, da war das halt auch so. So, das heißt, ja, und dann musst du immer bei diesem einen Partner bleiben und irgendwie, keine Ahnung.
Du hattest einfach immer andere Probleme. Du siehst das aus der heutigen Sicht, aber du kannst zum Beispiel im 18. Jahrhundert oder 19. oder wann auch immer, meinetwegen Anfang 20. Jahrhundert, du kannst es nicht vergleichen, die hatten andere Sorgen. Die haben sich nicht Sorgen gemacht, oh, ich brauche mehr Partner, sondern, oh, fuck, hoffentlich keine weitere Hungersnot.
Ja, okay.
Oh, fuck, bitte kein weiterer Weltkrieg, das wäre voll scheiße.
Du meinst, das ist auch ein bisschen First World Problems aktuell, ja, was wir da.
Okay. Also nein, was heißt World Wars? Dafür haben die wiederum gekämpft, ne? Also das ist halt eine Welt, in die wir uns jetzt reinentwickeln, aber das ist jetzt ja auch gut, ne? Also wir können uns jetzt um so Sachen kümmern, aber in der Vergangenheit, die eigentlich immer seit Beginn der Menschheit konnten die Leute sich nicht um so Sachen kümmern, das waren ja auch Zweckgemeinschaften zu großen Teilen, ne? Also ein Bauer brauchte halt eine Frau, die musste mitarbeiten, die musste sich um die Kinder kümmern, die dann auch wieder mitarbeiten und so weiter, das war ja einfach wichtig. Da konnte keiner sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich hätte gern wen Neues. Also kannst du halt schon machen, aber dann ist halt das im Arsch. Und das ging halt nicht so. Und ich weiß nicht, also ob du zu Zeiten der Weltkriege oder dazwischen in der, das war nicht gut, in der großen Hyperinflation oder so, ob du da so Sorgen hattest, glaube ich nicht. Und deswegen bist du deswegen auch nicht unglücklich wahrscheinlich gewesen. Also bestimmt einige, ne? Ich verallgemeine das nicht. Gab bestimmt Frauen, die sich unterdrückt fühlten und was auch immer. Aber ich glaube, die große und ganze, wenn du nichts anderes kennst und wenn du gleichzeitig viele andere Probleme hast, dann ist das kein großes Problem für dich. Sondern
das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Irgendwie, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Ja,
das
wenn ist manchmal du weißt, ziemlich weise. Wenn du weißt, es gibt gar keine Alternative, dann akzeptierst du das auch eher. Macht ja Sinn.
Ja, und dann aber vor allen Dingen dieser Punkt mit irgendwie, die hatten andere Probleme, da habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich hatten die nach dem Zweiten Weltkrieg andere Probleme, als irgendwie jetzt sich mit ihrem Partner oder mit einer Alternative zu beschäftigen, weil, wie wir schon festgestellt haben, es gab kein Tinder, es war gesellschaftlich verpönt und du hattest irgendwie, wahrscheinlich
trotzdem
eher
alle
so,
immer fremdgegangen,
was fressen wir morgen? War wahrscheinlich einfach ein wichtigeres Thema als, wann haben wir das nächste Mal Sex? So, wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Also wenn man sich selbst noch, ne, also ich meine, wenn wir weiter zurückgehen, wird es immer schlimmer. Aber wenn wir selbst Anfang 20. Jahrhundert gucken, ich meine, was war, ne? Das war erst was scheiße, dann kam der Erste Weltkrieg, dann war Deutschland komplett am Boden wegen den Reparationszahlungen und Co. Dann kam die Hyperinflation, dann hatten wir mal kurz ein paar gute Jahre, dann kam Hitler. Also zumindest wir hatten echt andere.
Danach lief es auch nicht wirklich gut. Irgendwie.
Ja, danach durften wir alles wieder aufbauen. Vor allen Dingen, weil die Männer waren nicht mehr da.
Oder in Kriegsgefangenschaft,
Da hattest du andere Probleme, glaube ich, einfach.
Ja, die 50er in Deutschland, da musst du ja als Mann in der Unterzahl gewesen sein.
Definitiv.
Oder? Das Dating als Mann bestimmt sehr einfach.
War weg so. Da gibt's ja sogar populäre.
Aber das Problem ist, Alter, du warst wahrscheinlich einfach so traumatisiert irgendwie, dass du auch gar keinen Bock auf Dating hattest dann irgendwie.
Es gibt ganz lustige Populationslinien in ganz Europa nach dem Weltkrieg, die auch in den 70ern oder 80ern noch ausgeschlagen sind, so richtige Dings, ne? Weil da einfach zu wenige Leute geboren wurden, die sich wieder weiter fortgepflanzt haben. Ich glaube, das Welt bis heute weiter. Das ist wirklich krass. Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber waren nicht mehr so viele Männer da. Die waren entweder in Russland oder weg.
Für immer. Wir lachen darüber, ne? So ein bisschen, aber das war wahrscheinlich nicht so geil damals. Wenn man sich mit seinen Russen sauber unterhalten hat, irgendwie, da fragt man sich immer irgendwie, heute weinen alle rum. So, ich meine, das ist ein blöder Vergleich, ne? Aber was war das schwierig damals irgendwie? Wir haben heute alles, wir können es gar nicht mehr vorstellen. Red mal, wenn ich meinen Kids, ist egal welcher Klasse, über den Zweiten Weltkrieg rede, das können die halt, das ist für die. Also sie können sich dann nicht mehr reindenken, sie verstehen gar nicht, worum es da geht. Das ist einfach so weit weg für die. So die Vorstellung irgendwie, keine Ahnung, wenn ich schon sage, wir haben vor 20 Jahren noch keine Handys, nicht mal das können die nachvollziehen irgendwie.
Wichtig zu verstehen ist halt immer, dass man die Sachen nicht so vergleichen kann, auch vom Glücksfaktor nicht.
Das stimmt.
Weil das ist ganz wichtig. Das heißt halt nicht, dass wenn heute gerade irgendjemand in Afrika ist, der, was weiß ich, noch in einer Lehmhütte wohnt, das heißt nicht, dass jeder Europäer glücklicher sein muss als dieser Mensch. Der kann viel glücklicher sein. Das geht immer um die. Es ist, also jeder Mensch persönlich macht sein eigenes Glück sozusagen. Du musst die Sachen selbst wertschätzen. Es bringt dir nichts, dass du in einer reichen Nation lebst. Wir haben auch Suizide. Offenbar geht es den Leuten nicht so gut, nicht wahr? Also wir haben sogar mehr als glaube ich, die ärmeren Länder. Umso reicher du wirst, glaube ich, die Suizidzahl nimmt sogar zu. Weil du kannst das nicht vergleichen und du kannst genauso wenig heute unser Glück vergleichen, was objektiv gesehen definitiv super glücklich ist. Wir haben keine Kriege, wir haben nichts, das ist gut, aber das macht die Leute halt trotzdem nicht glücklich. Und da kommen wir wieder zum Anfang, was ich gesagt habe.
Oder nicht glücklich her, sagen wir es mal so.
Ja, ne, genau. Ne. Das ist, da kommen wir wieder zum Anfang, wo ich sage, du kannst Sachen einfach nie lange wertschätzen. Wenn es da ist, dann bist du kurz happy und dann willst du das Nächste. Und das hat uns ja dahin gebracht, deswegen ist unsere Art da, wo sie ist. Weil wir halt das nicht genug haben, wir sagen nicht, geil, ist ja eine geile Zeit jetzt.
Dazu fällt mir irgendwie die Fußballer-Vergleiche ein, wo du das jetzt sagst, wo ich im Stadion sitze und irgendjemand schreit, boah, die verdienen so viel Geld, Alter, der soll jetzt mal laufen. Das ist genau dasselbe, ne, irgendwie. Weil der jetzt so viel Geld als Profifußballer verdient, muss der natürlich auch mehr laufen als alle andere und, ne, muss immer 1000% geben und muss ja auch glücklicher sein, weil der einfach so viel Geld verdient, ne?
Ja, das dann ist halt Robert Enke halt vor den Zug, nicht wahr?
Ja, genau.
Das ist, du kannst nicht in Leute reingucken. Auch Promis sind,
ich meine, wie viele halt Promis sind
tot einfach, überleg dir das einfach, ne? Ja. Also wie viele Top-Promis sterben. Du denkst natürlich, dass das Traumleben, also aus Außenstehenden, aber du weißt ja nicht, die haben ja auch noch ein Privatleben und du weißt nicht, was dieser ganze Erfolg mit denen macht. Du kannst das einfach nicht messen. Das heißt nicht, dass du gerade unglücklicher sein musst als, was weiß ich, Rihanna oder Tom Brady. Vielleicht sind die unglücklicher. Vielleicht sind das unglücklichere Menschen, die haben ein schlechteres Leben als du. Das kann halt sein. Wahrscheinlich nicht in deinem Fall, aber trotzdem.
Ja, so. Es wird philosophisch. Es ist heute eine sehr, sehr diepe Sendung, wie ich finde. Ich mag das. Und ich finde, du hast, Enkles, normalerweise laberst du nur Scheiße, aber heute hast du echt ein paar sehr, 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 sehr gute Sachen gesagt, finde ich. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt von dir.
Das ist auch, wenn wir jetzt über Weltall anfangen, dann ist alles vorbei.
Oh, Alter, du bist, also manchmal denke ich auch, ich unterschätze dich. Ich möchte noch mal ganz kurz eine Sache sagen. Wir waren ja vorhin bei der Bildung, ne? Ich mache jetzt wieder eine Grätsche in eine andere Richtung. Und aber okay. Uns in Schleswig-Holstein fällt morgen die Maskenpflicht im Unterricht. Ja. Und jetzt sind wir wieder da, sind Kinder Infektionstreiber. Das Robert-Koch-Institut hat sich ja da umentschieden, zumindest seit der Delta-Variante, und sagt, das ist ja wohl so. Ich werde einfach meine Maske trotzdem morgen nicht absetzen und die weitertragen, das ist ja jedem selber überlassen. Aber dazu habe ich habe heute was retweetet. Und zwar, in Bayern zum Beispiel ist die Maskenpflicht ja schon sehr viel länger gefallen. Und da die Zahlen jetzt wieder so in Anführungsstrichen krass hochgehen, letzte Woche hatten wir, glaube ich, teilweise 30.000 neue Infektionen pro Tag, scheint da die Hütte zu brennen. Eine Kinderärztin schrieb mich heute auf Twitter, liebe Ilse Aigner, im Landkreis Miesbach brennt die Hütte. Wir Kinderärzte bekommen kein Bett mehr für Kinder mit Sauerstoffbedarf. In ganz Oberbayern Inzidenzen bei Schulkindern über 800. Das ist die Folge der Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen. Wir brauchen Masken in Schulen. Ja, da brennt natürlich wie mir wieder der Arsch, wenn ich ehrlich bin, weil ja,
kannst du das einwerfen?
Ja.
Ich frage mich das seit, weil ich nie was davon höre. Mhm. Werden die Kinder wirklich richtig krank? Also ist das wirklich ein, also ich höre das einfach nie. Das müsste doch ein großes Thema sein, dass da Kinder sterben. Sterben die? Oder?
Ich weiß das nicht.
Das geht nie durch die Medien, seit Anfang Corona. Ich habe noch nie gehört, oh, ein Kind ist an Corona gestorben.
Ich glaube, ich bin da kein Experte, das ist alles nur Hörensagen. Wir hatten ja wirklich viele Fälle. Bei uns waren in jeder fünften oder sechsten Klasse mindestens, hatten wir 2 Corona-Fälle jetzt zu Beginn des Schuljahres. Trotz Masken und allem drum und dran und trotz Testen. Aber durch Testen haben wir die halt relativ schnell lokalisieren können und dann nach Hause schicken können. Aber die hatten alle leichte Symptome. Und das ist, glaube ich, auch die Regel bei Kindern. So, deshalb wundert mich das auch. Aber bei einer Inzidenz von 800 sind halt einfach sehr, sehr viele Kinder infiziert. Und man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja nicht nur die Kinder, sondern mein Angstszenario ist halt, wenn wir jetzt mal auf meine Klasse gucken, ich hatte 3 Fälle jetzt schon. Wie gesagt, wir haben sie dadurch, dass wir 2-mal die Woche testen, immer relativ schnell gefunden, die haben Masken getragen. Dadurch ist es nicht rumgegangen, mehr oder weniger. So. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten jetzt keine Masken in der Schule getragen, dann hätte sich wahrscheinlich die ganze Klasse infiziert. Und das Problem ist, nicht die Kids, die haben in der Regel leichte Symptome, aber die bringen das halt mit nach Hause und stecken ihre Eltern und vielleicht ihre Großeltern an. Und das ist halt echt ein Problem. Und das ist auch das, was das Robert-Koch-Institut sagt. Und von daher finde ich das eine saublöde Idee. Also dann lieber so wie Bayern. Ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Jetzt waren die Zahlen so niedrig. Dabei halten sie die Maskenpflicht aufrecht. Und jetzt, wo die Zahlen wieder hochgehen, wollen sie auflösen. Warum nicht andersrum? Das ist doch total bescheuert.
Weil die einfach Ende haben wollen.
Das ja, genau. Überall. Ja, klar.
Wir wollen Ende, vor allem, weil du nach Großbritannien guckst, wo die Zahlen ja absurd hoch sind seit Ewigkeiten, aber die haben halt ihren Freedom Day gehabt, das ist denen scheißegal. Das juckt die überhaupt nicht mehr. Also die haben auch irgendwie jeden Tag 50.000, 60.000 Infektionen oder so. Ich glaub's immer noch. Ich weiß es nicht genau, das letzte Mal habe ich vor 2 Wochen geguckt. Also die ziehen da durch, das interessiert die nicht. Und naja, da läuft halt auch alles normal weiter, ne? Die haben ihre EM gefeiert und danach kam der Freedom Day und dann Freude. Und ich glaube, ja, ich glaube, die Politiker wollen das auch mittlerweile. Ich glaube, es ist einfach genug. Ich glaube, auch viele große Teile der Bevölkerung wollen es, glaube ich, auch. Weißt du, dass du das Risiko an dem Punkt eingehst, weil du und ich kann das halt in einer gewissen Hinsicht nachvollziehen, weil ich sage, ich meine, warum haben wir diese anfänglichen Lockdowns und Co. alle gemacht? Weil wir halt die vulnerablen Gruppen schützen wollten, right? Mhm. Das war ja der Hauptgrund. Wir wollten halt, dass es nicht durch die Altersheime zieht, dass es, und jetzt eigentlich sind ja alle geimpft, es sind alle geimpft, die wollen, und die haben eine absurd geringe Chance, irgendwas zu kriegen. Die Jungen hatten eh nie große Probleme in einer gewissen Hinsicht. Ja, es gibt natürlich auch da Probleme, aber naja, die sterben halt auch bei Autounfällen und Co. Da fahren trotzdem Auto. Und ich glaube, das ist die Einstellung, die mehr und mehr durchgeht bei vielen. Mhm. Was ich verstehen kann. Also es gibt auch die andere Seite, die ist genauso groß.
Aber ich meine, das ist ja nur eine kleine Stellschraube. Wir reden ja nicht davon, dass du einen Lockdown musst und dein Leben bremsen, sondern es geht darum, dass Kinder irgendwie im Unterricht Masken tragen. Im Unterricht, in den Gebäuden. In den Pausen brauchen sie keine Masken tragen draußen. Ist das jetzt, das ist doch so eine kleine Stellschraube. Es bricht sich doch keiner einen Zacken aus der Krone. wenn die Kids weiter ihre Masken tragen in der Schule irgendwie. Das ist halt
schon. Ich kann nur sagen, dass ich eine Reportage gesehen habe mit Abiturienten aus Bayern, die extrem happy waren, als das gefallen ist, weil sie sagten, das ist halt, und ich kann es mir. Also ich habe halt nicht viel Maske getragen, ne? Wenn ich rausgehe, trage ich eine Maske, aber für die 10 Minuten. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr anstrengend ist, da am Tag 6 Stunden eine Maske aufzuhaben.
Ja, definitiv.
Und dann auch happy ist, da weg von zu kommen. Also, ne?
Ja, happy auf jeden Fall, aber ob's schlau ist. Ich bin mal gespannt. Nee,
das sage ich auch nicht. Natürlich. Ja, okay. Also, es ist halt eine Risikoabschätzung.
Offenbar. Ich denke einfach, ja, gut, es ist halt die Frage, ne? Also, die Inzidenz wird auf jeden Fall massiv steigen, wenn die Masken fallen. Also, in allen Bundesländern. Manche haben sie ja schon, da ist ja schon runter. Leipzig sowieso, aber da hört man ja auch, was der Andi erzählt, irgendwie von seiner Grundschule, wirklich nicht viel Gutes. Und ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die Politik darauf reagiert. Man hat ja schon gesagt, irgendwie auch in der neuen Koalition, Lockdowns wird es definitiv nicht mehr geben. Kann ich auch nachvollziehen. Die These irgendwie, jeder, der will, ist jetzt geimpft, alle anderen müssen sehen, müssen mit dem Risiko leben, finde ich halt total legitim. Aber so in Anführungsstrichen kleine Stellschrauben irgendwie, ich bin mal gespannt, also wie sich das jetzt entwickelt. Vielleicht ist es ja auch, aber ich meine, dieser Post von der Kinderärztin, der ist halt schon relativ alt. Ich verstehe auch nicht, warum es in Oberbayern keine Sauerstoff, also mehr keine Betten mehr für Kinder mit Sauerstoffbedarf gibt.
Es gibt's ja nicht so viele von.
Ja, muss ja einen Grund haben. Ganz Oberbayern keine Kinderbetten mehr für Sauerstoffbedarf, quasi Beatmung.
Weil schon krass. Wie viele es gibt, wie oft brauchen Kinder Sauerstoff? Also die haben wahrscheinlich eigene Betten, oder? Würde man schätzen.
No? Ja, wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich gibt's nicht so viele. Ja, keine Ahnung. Es ist. Ich finde das wirklich mittlerweile sehr kompliziert, ne? Also wie du es weiter handhabst. Am Anfang war es klar, du musst schützen und du, das ist okay. Ich denke, alle haben das eingesehen, aber heutzutage sagen, glaube ich, viele und ich kann das durchaus nachvollziehen mittlerweile. Scheiß drauf, müssen wir jetzt mit leben. Weil wird halt auch nicht mehr besser. Das ist halt der Punkt, glaube ich. Also, ich meine, wie wird's besser? Wir sind ja uns, also alle sind sich ja einig, dass Corona nicht weggehen wird. Das wird wie die Grippe. Die bleibt, ne? Und jetzt musst du halt überlegen, wann ist halt genug? Willst du die Kinder jetzt noch für 5 Jahre mit Masken im Unterricht sitzen lassen? Ich weiß es nicht. Glaub nicht. Also ich glaube,
Anja schreibt gerade auf Twitter, am Dienstag fällt in NRW die Maskenpflicht, also NRW auch. Die Grundschule informierte uns in einem Schreiben, dass lauter neue Corona-Schutzverordnung ist bei uns übrigens auch so. Also, dass laut neuer Corona-Schutzverordnung keine Masken mehr am Sitzplatz, jedoch beim Bewegen durchs Gebäude getragen werden müssen. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt. Was, wenn alle weiter eine Maske tragen? Was wäre, wenn er der Einzige wäre? Was brächte ihn zum Weinen? Der Druck ist riesig. Ich halte den Wegfall von Masken zu diesem Zeitpunkt für unverantwortlich. Ich bin froh, dass das die Schule genauso sieht. Allerdings machen mir die Eltern, die das Thema weniger ernst nehmen, Angst. Und mein Kind tut mir leid, weil es nun weil es eine große Verantwortung tragen muss und er sie wahrscheinlich sagt, du trägst weiter deine Maske. Also es ist halt für alle Beteiligten irgendwie komisch.
Es ist mega komisch, keine Frage. Und ich sag nur, also ich meine, was ist halt der Plan? Ich habe halt noch keine großen Pläne gehört von den Leuten, die sagen, wir müssen die Masken halt weiterhalten. Also ist der Plan wirklich, das dann für jeden Winter zu machen? Weil es wird halt nächstes Jahr wahrscheinlich nicht anders sein. Also, weißt du, das ist sehr keine Ahnung. Ich glaube, es wird einfach bleiben. Wir haben ja halt auch immer wieder die Grippewellen. Wir werden halt immer wieder die Corona-Wellen jetzt bekommen. Das ist halt einfach.
Ja, aber das komplett ausrotten ist ja auch nicht das Ziel, sondern ist ein Risk-Reward. Wir wollen ja auch nicht, keine Ahnung, 50.000 Leute in den USA, die an Autounfällen sterben jedes Jahr. Das akzeptieren wir, weil die Benefits vom Autofahren das abwiegen. Wenn wir sagen, wir wollen 0 Verkehrstote, dann machen wir ein Speedlimit von, 10 km/h und jeder muss einen Helm tragen im Auto. Aber das machen wir nicht, weil das zu sehr Einschränkung für die ganze Gesellschaft ist. Also, und jeder hat seinen Punkt, wo er sagt, das ist akzeptabel und das ist nicht akzeptabel, natürlich woanders. Streiten wir uns immer noch.
Genau. Und ich kann halt verstehen, ich konnte das am Anfang nicht verstehen, weil es da aus meiner Sicht den Punkt nicht gab, ne? Also, dass einige sagten, ja, wie soll ich eine Maske tragen? Was soll das denn? Das ist ja Schwachsinn gewesen. Das gab gute Gründe dafür. Und jetzt kann ich aber verstehen, dass man auch zur anderen Seite überwechseln kann, langsam. Weiß nicht, wo ich bin, weil ich nicht einschätzen kann in der Schule, weißt du? Aber ich weiß nicht, wie es genau ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich jeden Tag 6 Stunden eine Maske tragen muss. Und ja, am Anfang haben die Leute gesagt, es ist doch nicht so schlimm, eine Maske zu tragen. Ja, sehe ich ja auch nicht so als so schlimm an für kurze Zeit, aber.
Aber ich finde den Vergleich mit der Grippewelle immer schwierig, ne? Also, klar, wir testen das natürlich nicht so explizit wie Corona. Aber ja, es ist halt ansteckender, ne? Wir haben, wie gesagt, ich kann nur aus der Praxis berichten, wir haben 5. und 5. und 6. Klassen unserer Schule. Und wir hatten in allen 5. und 6. Klassen Fälle. So, und die haben wir nur so früh lokalisiert wegen dem Testen. So, und wenn die keine Masken alle in der Klasse getragen hätten, dann wäre das rumgegangen. Dann hätte das die ganze Klasse gehabt, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und die bringen das nach Hause. Aber ja, wenn man sagt, ja, okay, dann ist halt kein Ding, weil die zu Hause sind ja alle geimpft, dann haben die minimale Symptome. Ich weiß nicht. Ich weiß
ehrlich gesagt nicht, wie viel die Grippe getötet hat in den normalen Grippewellen. Aber Corona tötet aktuell, glaube ich, in Deutschland jetzt 40, 50 Leute. Ne? Das ist viel. Obviously ist das viel. Also
ich glaube einfach, dass Corona auch wesentlich ansteckender ist als die Grippe.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Aber ich meine, was genau machst du jetzt dagegen? Also ist ja jetzt ja da. Also, ne? Willst du es wirklich? Weil die Frage ist ja, geht das weg? Und das ist ja sehr unwahrscheinlich. Und es ist ja auch wahrscheinlich, dass es sich weiter mutiert und vielleicht noch schlimmer wird, ne? Mal wieder. Und dann countert es halt jegliche, was auch immer, Genesenen und Geimpften und was auch immer einfach weg. In der gewissen Hinsicht, ne?
Vielleicht wird das Vaccine noch einfach so ein Teil von dem jährlichen Flu-Shot. Also bei uns zumindest holt man sich einmal im Jahr so einen Flu-Shot, wo dann der neueste Mix an irgendwelchen Sachen drin ist. Vielleicht geht's einfach damit rein, den holst du dir und dann. Das Wichtige ist ja eigentlich, dass wenn du es kriegst und wenn es schlimm wird, dass die richtigen Behandlungsarten da sind, dass keiner dran stirbt.
Das ist ja bei uns ist jetzt so, dass momentan, also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, dass es eine Auffrischung gibt irgendwie. Ich weiß nicht, ab wie vielen Monaten. Ich glaube, wenn du vor 6 Monaten geimpft bist, sollst du es nehmen. Pape war ja als Altenpfleger einer der ersten, die geimpft wurden. Und hat dann diese Auffrischung auch irgendwie jetzt bekommen. Und ganz spannend, André hatte in den ersten, zweiten Impfungen überhaupt keine Nebenwirkungen, nichts. Und jetzt durch die Auffrischung war er jetzt irgendwie tagelang irgendwie umgenockt. Und das ist auch das, was ich heute in sozialen Netzwerken gelesen habe, dass jetzt viele schon von dieser dritten Sache absehen, weil da wohl irgendwie sehr viel mehr, in Anführungsstrichen, Nebenwirkungen, also ne, dass du Grippesymptome hast, die, keine Ahnung, inwieweit sich die von den normalen Impfungen irgendwie, ja, wie die abweicht, was da drin ist oder so, aber ich habe heute gelesen, dass immer mehr Leute davon Abstand nehmen, diese dritte Impfung und diese Auffrischung sich zu geben, weil die Nebenwirkungen wohl schlimmer sein sollen. Das find ich irgendwie komisch.
Was mich da so ein bisschen beunruhigt, ist die Vermischung von wirtschaftlichen Interessen der Firmen, die das herstellen. Die haben natürlich absolut ein Interesse dran, dass du noch einen weiteren und noch einen weiteren Shot kriegst. Das heißt, da sind solche finanziellen Interessen mittlerweile im Spiel, dass du echt sehr schwierig es hast, rauszufinden, was ist denn jetzt wirklich recommended und wer recommended das?
Ja, absolut. Also, ist wie gesagt alles super kompliziert, ne? Und ich möchte auch, also ich möchte jetzt keine Position für die Maskenfreiheit irgendwie einnehmen. Aber ich kann es halt verstehen, dass viele Leute nicht mehr wollen. Und ich kann halt auch verstehen, ich sehe einfach auch gewisse Vorteile davon. Es ist halt die Frage, ich kann es einfach nicht genau einschätzen, wie schlimm es halt in den Schulen dann in Oberbayern ist. Wenn du sagst, 800 Inzidenz, das hört sich natürlich scheiße an.
Das ist schon relativ krass, ja.
Aber ich glaube, dass Saarland jetzt ja auch fallen lässt, ne?
Ich glaube, alle lassen jetzt fallen, jetzt in dieser Woche, ne?
Und ich glaube halt, das geht auch nicht mehr zurück da nicht. Ich glaube, es ist einfach.
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, die Politik hat sich geeinigt und viele Länder haben es ja vorgemacht auch, ne? Ich meine, die USA interessiert ja auch nichts mehr.
Mich hat es ein bisschen schockiert, was du aus England erzählt hast irgendwie, dass die einfach sagen, ja, die Inzidenz ist hoch, wir haben 50.000 Fälle pro Tag, scheiß drauf, wir machen einfach jetzt nochmal weiter und tun so, als wäre das nichts.
Oh, ja, gut, die haben ja auch wieder gefeiert am ersten Tag ohne Masken in London. Das war super. Die haben ja auch der DM sich benommen wie die letzten Wilden. Von daher, das juckt die alle nicht so wirklich. Aber ja,
gut,
das
aber ist halt Fälle kannst du auch sagen. Fälle theoretisch sind ja egal, solange niemand dran stirbt. Da weiß ich nicht, wie da die Zahlen sind.
Aber Long-Covid ist ja auch noch ein Faktor, das darf man auch nicht vergessen, ne?
Ja, das ist eine Sache, wir wissen ja noch gar nicht, was, ne? Wie sind denn die Wirkungen die Nebenwirkungen in 5 Jahren, wenn du es gehabt hast? Was sind die Nebenwirkungen der Impfung in 5 Jahren? Was ist die Nebenwirkung der Maske tragen in 5 Jahren? Das wissen wir ja alles noch gar nicht.
Oh, ich habe gelogen, so viel ist es gar nicht. Also sie sind aktuell sie waren die ganze Zeit so bei 20 bis 25.000, jetzt sind sie bei 40.000 aktuell. Okay. Aber ja, die sind halt komplett raus, ne? Also die haben gar nichts mehr, soweit ich weiß. Nur noch freiwillig, glaube ich. Man muss halt insgesamt sagen, sind die natürlich auch deutlich schlechter durchgekommen durch den Anfang und Co. Aber aktuell haben sie jetzt 138 Todesfälle gestern gehabt und die machen halt normal weiter. Und ich glaube, viele machen halt normal weiter und weil sie einfach sagen, keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, das ist dieses Risk-Reward-Abwägen. Lohnt sich's noch? Wie lange noch? Und das ist, glaube ich, das Problem, was die Menschen dann auch irgendwann haben, dass sie es mittragen, weil sie einfach nicht wissen, wie lange noch. Ist es nur noch diesen Winter die Maske oder ist sie dann nächsten Winter wieder da? Das ist einfach doof, ne? Und deswegen sagen die Leute, die einfache Lösung ist, komm, lass testen.
Lass einfach, ja.
Let's go.
Also ich werde auf jeden Fall meine Maske morgen nicht absetzen, irgendwie. Aber ja, gut, das hilft mir jetzt persönlich auch nichts, wenn meine ganze Klasse infiziert wäre. Ja, aber mal schauen, ich werde berichten.
Habt ihr das mitbekommen mit den Kiddies, die hier gefaintet sind bei uns vor einer Weile mit den Masken?
Nee.
War es Kalifornien? Auf jeden Fall hatten sie irgendwelche hier SpongeBob SquarePants-Masken oder so für die Kinder in der Schule. Und dann sind halt ganz viele Kinder gefaintet irgendwie. Und alle gleich, oh ja, Masken schlecht. Und dann hatten sie irgendwelche billigen China-Masken gekauft, die irgendwelche Chemikalien drin hatten. Und dann hatten die Kinder die ein paar Stunden lang auf und wurden alle dizzy und sind umgefallen und sowas.
Scheiße. Weil sie irgendwelche,
war natürlich nur ein, dass wenn du halt Crap-Masken kaufst, ne, hatte nichts mit den Masken selber zu tun. Aber okay. Schon crazy.
Lustig. Ja, also ihr Lieben, dann haben wir, das war heute deep irgendwie, haben wir zumindest meine Themen durch.
Wir sind halt auch ein anspruchsvoller Haufen. Ne?
Wir sind alles.
Großbritannien hat die ganze Zeit die 40.000 gehabt. England alleine ein bisschen weniger. Und die sind ja auch bei 50.000, ganz Großbritannien ungefähr.
Aber die hatten doch Glück, dass sie den Impfstoff schneller bekommen haben, weil sie
ja, irgendwie... Ja, die sind auch alle geimpft da, also viele zumindest, ja. Bei denen ist ganz gut gelaufen.
Naja, also zumindest ab dem Impfen, ne? Vorher nicht so.
Ja, man muss bedenken, also hier sieht man halt, dass ich denke, sie haben Juli oder so haben die schon aufgemacht, ne? Also wir sind jetzt im November. Die sind schon seit Juli da raus und die machen da weiter. Und die hatten da natürlich viel, viel mehr als wir die ganze Zeit über, ne? Wo wir, keine Ahnung, was weiß ich, wir hatten ja irgendwie 1.000, 2.000 teilweise nur noch am Tag. Und da hatten die halt weiterhin 30.000. Das hat die einfach nicht gejuckt. Die machen da weiter.
Aber sind denn die Todeszahlen so viel höher als bei uns oder sind die auch überschaubar?
Insgesamt haben sie 123.000 in England. Also komplett insgesamt. Nehme ich mal an, dass die, keine Ahnung, wie viel haben wir? 40.000 oder so? 50? Ich weiß es nicht
genau. Müssen wir vergleichen.
Deutschland.
Naja.
Ach nee, wir haben 95.000 über die ganze Pandemie.
Ja. Jetzt haben wir ja nur so hochgestochen hier diskutiert, jetzt verlierst du deine ganzen Pop-Culture-Hörer.
Ja.
Oh Mann, die Pop-Culture-Hörer, wo gehen sie hin?
Also ich sehe gerade hier die deutsche Statistik 95.729 Tote. Wir haben die England im Vergleich über die gesamte Pandemie oder Großbritannien?
Also nur England 123.000, also nicht viel mehr. Ich glaube, also sie sind ein bisschen weniger Einwohner, oder? Also sie hatten halt lustigerweise doppelt so viele Fälle. 9 Millionen haben sie in ganz Großbritannien gehabt und in ganz Großbritannien, also mit Schottland, Wales, Nordirland, 141.000 Todesfälle. Mhm. Bei doppelt so vielen Fällen. Aber das kann natürlich auch sein, dass sie mehr getestet haben und was auch immer, ne? Muss man immer sagen.
Okay, wir werden es sehen. Das wird die Geschichte entscheiden. Ich werde berichten, wie es bei uns in der Schule ist. Mal gucken. Nächste Woche. Vielleicht ist ja auch alles ganz harmlos und wir kommen alle da gut durch. Wer weiß. Ich habe da so meine Zweifel jetzt, wo es...
Ich hoffe es.
Aber es gibt also kein richtig und kein falsch mehr an dem Punkt. Tja.
Gut. Habt ihr noch irgendwas Spannendes? Wir sind jetzt irgendwie knapp bei einer Stunde. Vielleicht haben wir noch irgendwo ein tolles Thema, worüber wir fachsimpeln können.
Weißt du, was ich jetzt gleich mache mit der Mika? Wir gehen zum wir gehen seit der Pandemic Beginn zum ersten Mal wieder ins Kino. In ein Physical Kino, wo ich hinlaufe, mich einen Sitz setze und dann.
Ich hoffe, ihr guckt Dune.
Wir gucken Dune, ja. In einem IMAX wollen wir den gucken, weil der soll ja in einem IMAX noch ein bisschen besser sein. Wir haben schon gesehen, ein normal, aber die haben alle gesagt, musst du in IMAX gucken, ist besser und so. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das wirklich.
Ja, ich beneide dich, weil das für mich der beste. Ich bin super gespannt, was du darüber sagst, weil für mich ist es der beste Film der letzten 10 Jahre. Ich finde ihn so geil.
Ja gut, ich habe ihn schon gesehen, ich war sehr happy damit, aber ich weiß nicht, ob jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, ihn auch gut finden würde. Weil das
du hast ihn schon gesehen? Ach, im Streaming, oder was?
Ja, der läuft ja schon hier. Läuft der bei euch noch nicht?
Doch, im Streaming noch nicht, nur im Kino, ich habe ihn im Kino gesehen.
Ach so, ja, aber also ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit den Büchern nicht so vertraut
aber
bist.
Aber ihr geht ins Kino, obwohl ihr den Film schon kennt?
Die haben alle gesagt, ihr müsst den IMAX gucken. Und dachten wir, okay, gucken wir mal auf dem richtigen.
Ist doch lame, okay.
Auf einem von diesen hier 70mm Screens, ob es da Unterschied ist.
Ist aber größer, kann ich dir sagen.
Das glaube ich auch. Aber gute Filme kannst du auch mehrfach gucken.
Okay, scheiß Nerds. Eternals, alter Schwede. Ey, ich habe die Kritiken gelesen. Eternals soll wohl der schlechteste oder zumindest der langweiligste Marvel-Film sein. Ich habe mich so auf den Film gefreut, weil ich gesagt habe, ey Mann, Jon Snow und Robb Stark spielen mit. Und mal wieder ein geiler Marvel-Film, habe ich richtig Bock drauf. Und die Kritiken sind so böse. 3 Stunden Langeweile, irgendwie 3 Stunden stehen die irgendwie nur im Sonnenuntergang, die Eternals.
Ja, aber da bin ich mal Captain Hindsight. Das hätte ich dir auch sagen können. Du nimmst 10 Charaktere, die keiner kennt, nachdem der Peak von Marvel schon vorbei ist und dann haust du den Leuten 10 neue Charaktere hin mit irgendeiner komischen Story, die keiner kennt, ohne das aufzubauen. Wer soll denn da excited sein, bitte?
Okay.
Meine beiden Filmkritiker haben es auch gesagt, sowohl Robert Hoffmann als auch Behind, das sind die ich auf YouTube gucke, und die sind sehr unterschiedlich, weil Behind hasst Marvel eigentlich, Na, Hassan ist vielleicht zu viel gesagt, aber er findet selbst Endgame nicht gut.
What?
Und okay. Robert Hoffmann ist halt riesiger Marvel-Fan in einer gewissen Hinsicht. Und beide sind sich einig, der ist langweilig.
Ich habe eine positive Stimme dazu gehört. Alle, die ich gesehen habe, finden ihn scheiße.
Jetzt wohl nicht überraschend.
Also auch hier, mein Geliebter, wie heißt der, Marco von Filmkritik.tv, der eigentlich versprochen hat, dass er zu uns im Podcast kommen will, aber auf meine Mails nicht mehr antwortet. Schade, mit dem hätte ich gerne ein bisschen geschnackt. Aber auch der fand ihn unterirdisch schlecht. Also der muss scheiße sein. Aber keine Ahnung, ey, das, was Sascha gesagt hat, stimmt schon so ein bisschen, ne? Irgendwie der Peak ist, also mit Thanos irgendwie, Storyline ist mehr oder weniger vorbei. Und jetzt irgendwie, ja, die Eternals, die noch geiler und mächtiger sind als alle irgendwie, die haben aber bei Thanos nicht geholfen irgendwie, dass die Welt quasi halbiert wurde irgendwie, weil sie irgendeinen Eid geschworen haben und nur wenn diese Oberbösewichtbösen angreifen, dann irgendwie die Erde beschützen dürfen. Das ist alles so ein bisschen, denkst du so, okay, ja, weiß ich nicht.
Eigentlich, aber was er da gesagt hat, das mit den 10 Charakteren ist halt in der Tat ein riesiges Problem. Ne, du gehst halt du startest halt nicht mit den Avengers. Das ist halt nicht dein Start eigentlich. Das war halt nicht der Marvel-Start, weil du dann halt nicht die Charaktere richtig einführen kannst. Du hast halt 2 Stunden Zeit in dem Film und du musst halt 10 Charaktere etablieren und die Gesamtsituation, die musst du ja auch etablieren, weil es ja eine ganz neue ist offenbar. Also, ne? Weil es ist ja im MCU spielend und du musst ja erklären, warum die nicht geholfen haben gegen Thanos unter anderem.
Ja, genau.
Das nimmt ja alles Zeit weg. Und dann hast du halt 2 Stunden und musst irgendwie 10 Charaktere etablieren und musst irgendwie Emotionen bei dem Zuschauer wecken. Das ist super schwer und ist offenbar gescheitert.
Ja, das alte MCU hat's ja richtig gemacht. Film für Film, immer ein bisschen aufeinander aufgebaut und du warst ja so drin hinterher. Die ganzen Infinity Stones haben alle ihren eigenen Film bekommen, die ganzen Charaktere und in Avengers kanntest du jeden mit seiner Backstory und hast den gemocht und den gemocht. Und für mich war es so ein bisschen nach Endgame, war dann der Peak erreicht, weißt du, nicht mehr? Ja, jetzt kann ich sterben, beruhigt, jetzt habe ich alles gesehen. Das ist Peak Marvel, weißt du? Ja. Super happy und das war's jetzt. Und ich glaube nicht, dass sie das endlos fortsetzen können. Das geht halt einfach nicht.
Ja, du kannst halt eine neue Story wieder aufbauen, aber die braucht halt wieder Zeit, ne? Aber du kannst halt nicht
so machen sie auch quasi. Haben sie
vielleicht zu viel.
Mit den Serien haben sie es ja gemacht. Eternals ist ja irgendwie jetzt nur ein Quersteiger. Also sie machen es ja Multiverse, weiter.
Das ist ja alles klar. Und das ist ja, alles schön und das haben sie ja aufgebaut. Aber die Eternals sind natürlich trotzdem schwer, weil du die halt einzeln reinbringst. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, Guardians of the Galaxy haben sie auch einfach so reingeschmissen. Aber Guardians sind einfacher. Guardians haben nicht viele Charaktere, die wichtig sind, ne? Weil Rocket und
sie sind fürs große Ganze halt nicht so wichtig, ne? Wie die Eternals. Sie sind halt nicht irgendwie die neuen Babos, ne? Das ist halt das Ding.
Ja, die waren schon wichtig, würde ich sagen, aber darum geht's gar nicht. Aber es ist einfach, du bringst zwar eine Gruppe von Leuten rein, aber die ist erstens überschaubar. Es sind 6 Leute im ersten, ne? Glaube ich. Es sind doch 6. Oder 5.
Ist völlig egal.
Ist ja wurscht, aber du hast halt unwichtige Charaktere, die sich selbst erklären, wie Groot und Rocket. Ne, die müssen nicht viel sagen, die müssen nicht viel tun. Du musst halt wirklich eigentlich nur Chris Pratt einführen und das reicht. Und dann hast du einen weiteren tollen Superhelden. Das haben sie super gemacht mit den Guardians. Und ich glaube, Eternals, das ist einfach zu schwer. Vor allem, weil du halt auch alle 10 so gut besetzt hast. Ne? Das ist ja eine Star-Riege sondersgleichen, was sie da wieder aufgefahren haben.
Aber auch einige, wo ich sage, also wenn ich mir den Cast angucke, hier dieser Comedian irgendwie, der da mitspielt, da frage ich mich, ey, das ist, also keine Ahnung, der passt da irgendwie nicht so rein. Ja, ja.
Na, der soll am besten sein. Von dem habe ich das einzig Gute, aber der hat auch coole Ausschnitte. Aber
wo ich mich frage,
wenn du dann Rob Stark reinbringst und dann bringst du Jon Snow. Kit Harington rein und dann Angelina Jolie und wen noch? Die anderen sind auch bekannt.
Ja, ja.
Das sind ganz viele Bekannte und dann ist es vielleicht zu viel, weil die kriegen nicht die Screentime und dann ist es überwältigend und naja, was ich höre, ist einfach nur langweilig. Es ist nicht mal eine Kritik an der Regie oder was auch immer. Es ist einfach eine langweilige Geschichte offenbar. Und das kann ich mir vorstellen, weil es ist einfach, das hört sich super schwer an.
Ich will mir trotzdem angucken, einfach weil ich mitreden möchte und weil ich bin ich gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall angucken. Er kommt am 4., also nächste Woche, was ist der 4. für einen Tag? Mit Donnerstag. Da startet übrigens, ich wollte gerade sagen, am 4. startet, ist noch irgendwas anderes, was da startet, ich weiß jetzt nicht. Aber am Donnerstag gibt's auf jeden Fall, kommt der Film in die Kinos und ich weiß nicht, ob man dann auch per Disney Plus streamen kann, aber wahrscheinlich schon, oder?
Weiß ich nicht.
War doch bei den anderen Filmen auch so, war doch bei Black Widow auch so. Meine, ja.
Da warte ich doch lieber. Das Geld kriegen sie nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht, nee.
Ich vertraue meinen Kritiker.
Guck mal, ob der schon geteasert wird, aber steht noch nicht da. Ey, übrigens, ich habe angefangen, Why the Last Man zu gucken, wo ich gerade die Werbung hier sehe. Hast du auch mal reingeguckt, Anclays? Ist das was für dich?
Nein,
okay.
Gar nicht.
Szenario ist ein bisschen komisch. Ich habe jetzt so 3-4 Folgen geguckt und ich bin jetzt zu einem Punkt, wo ich sage, also das Szenario ist irgendwie, alle Männer sterben irgendwie. Die haben ein Chromosom, was irgendwie scheiße ist, und alle Männer sterben. Es gibt nur noch Frauen auf der Welt. Bis auf einen halt, der hat überlebt.
Und, das ist aber ein guter, glücklicher Mensch, wa?
Ja, und ist auch so komisch, weil irgendwie es ist, ja, und der Affe spielt auch eine Rolle, weil das ist auch ein Männchen, was überlebt hat. Und ja, ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt, wie gesagt, vier, fünf Folgen geguckt, ob der Mann wirklich ein Mann ist. Weil er wird immer so ein bisschen so also natürlich gibt's da halt Transsexuelle in der Serie, die dann als Männer rüberkommen. Und ich habe bis jetzt nicht verstanden, ob das wirklich ein Transsexueller oder ein wirklicher Mann ist. Also ein geborener Mann, muss man heutzutage sagen, ihr wisst, was ich meine. Oder ob es jetzt um den Affen geht. Ich glaube, das entscheidet sich jetzt gerade, weil nebenbei ist er noch der Sohn von der neuen Präsidentin. Also es ist alles ein bisschen, ich habe sehr viel Werbung über die Serie gehört, ich habe reingeguckt und sie war okay. Und ich finde sie hat auch viele Logiklücken, ehrlich gesagt. Und ja, aber ja, das Szenario fand ich eigentlich ganz, ganz lustig, so im Sinne von, ja, was Neues, warum alle sterben oder wie alle sterben. Naja. Also.
Ich nehme mal die Zeit noch raus und rede ja. Noch mal über das neue TFT-Set, was am Mittwoch kommt.
Ja.
Weil hören ja auch ein paar Leute von meinen zu und die mögen TFT, ein paar von denen, ja. Die meisten hassen es. Und von der, die in der Community werden auch ein paar TFT gespielt haben. Und ja, TFT hatte eine schwere Zeit hinter sich, das letzte Jahr, um genau zu sein. Also ein Jahr in nicht Kalenderjahr, sondern ungefähr ein Jahr, 12 Monate, weil Set 4 war. Gott, ey. Und Set 5 war, boah, du hast gedacht, endlich ist Set 4 vorbei. Und dann haben sie es geschafft, das noch schlechter hinzukriegen. Ziemlich beeindruckend. Und jetzt kommen sie wieder back to the roots. Also ich habe es auf dem PBE ein bisschen gespielt. Und das ist das knüpft eher an Set 3 an, was für die meisten Leute das beste Set war. Mit sehr viel Flexibilität, mit weniger gezieltem Forcen. Weil du im neuen TFT-Set, du kennst ja auch TFT noch ein bisschen, du kriegst insgesamt 3 Augments im Laufe des Spiels. Das sind Dinge, die, also das erste kriegst du gleich am Anfang. Und das sind dann Sachen wie, dein Team hat eine von dieser Trait automatisch mehr, ohne dass es auf dem Feld stehen muss. Weißt du? Oder du kannst es halt wählen. 1 out of 3 und alle kriegen verschiedene Sachen angeboten, aber alle etwa balanced. Ne? Es gibt 3 verschiedene Tiers. Silber, Gold und was weiß ich, was das letzte ist, Diamant oder sowas. Und die einige Sachen, und dann ist halt jedes Spiel anders, weißt du? Weil die Prismatic-Sachen, ich glaube Prismatic heißen sie, die sind halt super, super dumm stark. Also, aber jeder kriegt halt 1, ne? Und das sind dann Sachen wie, keine Ahnung, hab halt eine Unit mehr auf dem Feld zum Beispiel. Das ist ziemlich stark. Oder was auch immer. Krieg jede Runde, was weiß ich, wie viel Gold. Und damit ist jedes Spiel anders. Von daher könnte man hoffen, dass es wieder ein bisschen besser wird. Weil die letzten beiden Sets wirklich schlecht waren. Also wirklich schlecht. War nicht schön.
Ich drück dir die Daumen, dass es gut wird und dass du es gerne spielst.
Ja, und dann kann ich dich wieder coachen. Leute,
ja, nee, lass mal. Also, ich habe mit TFT und ich habe mit POE abgeschlossen. POE 2 gucke ich vielleicht noch mal an, POE? Aber ich mag beides, ich mag einfach beides nicht besonders. Es tut mir leid. Ich weiß, ich breake dir dein Heart damit, aber keine Ahnung.
POE ist einfach der Shit, ne? Ich habe wieder die ganze Woche gespielt. Ja. Und es ist auch langsam vorbei, weil es ist ja kein ganz großer. Aber ich habe immer noch, obwohl ich jetzt ich glaube, 6. League spiele oder die 5. habe ich jetzt endlich wieder mal eine neue League-Mechanik gelernt, die ich noch nie gespielt hatte, die aber schon ewig drin ist, heißt. Und es ist so umfangreich. Es ist wirklich beeindruckend, was sie machen immer noch. Also, ist wirklich crazy.
Ich würde mir wünschen, dass Diablo 4 sich davon ein bisschen was klaut, weil ich denke, dass es das bessere Spiel ist. Zumindest im Vergleich mit Diablo 3. Ich meine, ist, glaube ich, keine Frage. Aber ja, irgendwie hat mich das nie gekickt. Ich weiß auch nicht. Es hat mich nie richtig erreicht. Es ist
halt super komplex zum Reinkommen. Also,
vielleicht
es ist halt wirklich, es ist wirklich furchtbar. Und das wird auch immer furchtbarer, weil mit jeder League-Mechanik, die sie reinbringen, wird es ja noch komplizierter. Und wenn ich dann überlege, dass ich aktuell schon wieder, Gott, ich habe wieder letztens, ich habe 5 Stunden, Path of Exile hat ja so, so Kalkulationstools und Co. Und die haben ganz viele externe Tools mittlerweile. Und Path of Building ist halt das bekannteste. Und da machst du deinen gesamten Build rein, den kannst du auch importieren aus dem Spiel und siehst dein Skilltree und siehst jegliche Zahlen und siehst runtergerechnet und so weiter. Ne? Und ich hatte von einem zum nächsten, zu einem Update, irgendwie so eine große Änderung. Ich habe 4 Stunden in diesem POB gesessen und habe versucht, so rauszukriegen, was es war. 4 Stunden, meines
Lebens. Weil du bist.
Nee, das noch war wirklich schwer zu sehen.
Eine Sache vielleicht noch im Bereich Gaming, über die ich mich sehr geärgert habe, weil ich bin ja ein sehr begeisterter Mobile-Spieler eigentlich. Ich spiele irgendwie so ein Mobile-Game, irgendwie das ist glaube ich, das längste Spiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ich spiele seit einem Dreivierteljahr ein Mobile Game. Es macht unglaublich Spaß. Das ist so eine Tower-Defense-Sache im PvP gegen andere. Möchte ich mir auch noch mal ein Video drüber machen. Ich habe es bisher nur im Stream vorgestellt. Also es macht mir unglaublich viel Spaß. Dieses PC Master Race-Ding hat auf mich nie getroffen. Ich habe immer gute Mobile Games gespielt. Und ja, sie sind schmutzig, wie Sascha immer sagt. Ja, irgendwie sie sind pay to win, sind sie alle ein bisschen. Das eine mehr, das andere weniger. Das ist halt immer so, wenn man damit cool ist und sagt, ja, ich kann's ja trotzdem spielen und erreiche das, was ich erreiche, ohne viel Geld zu investieren, dann ist es halt einfach so. Von daher bin ich jemand, der sich, einer der ganz wenigen, man darf es gar nicht sagen, weil es Gottlässerung ist, aber ich freue mich wirklich auf Diablo Immortal, weil ich auch nur Gutes drüber gehört habe bisher. Mich triggert das, dass Blizzard, ich weiß nicht, erwarten die selber so wenig davon oder denken sie selber, dass es scheiße ist oder aufgrund der ganzen Kritik, die sie dafür gekriegt haben, seit Monaten möchte ich gerne dieses Spiel spielen, sei es Beta oder sonst was. Und seit Monaten gibt's nicht die Gelegenheit, weil sie irgendwie nur Closed Beta Wochenenden in Burkina Faso anbieten. Jetzt war ganz große Meldung in dieser Woche, ja, endlich startet die Closed Beta. Und ich so, na, endlich, geil, kannst jetzt mal reingucken. Ja, aber nur in Kanada und Australien. Fuck you all. So, warum? Warum? Ist es Closed Beta? Warum Australien und warum Kanada? Warum nicht weltweit? Was ist mit diesem Spiel kaputt, dass Blizzard das so mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen, so klein testet? Ist es so scheiße? Sascha, was würdest du dazu sagen? Warum machen die das so?
Du meinst mich oder den anderen?
Genau, dich. Du bist hier der Gaming-Developer. Warum?
Die lokalisierten Tests meinst du jetzt in den Ländern?
Nee, es ist eine Closed Beta, eine große offizielle Closed Beta von Diablo Immortal. Und die Beta ist nur, du kannst es nur in Australien oder Kanada spielen.
Ja, das ist deswegen, weil da schon Werbung betrieben wird. Beziehungsweise du hast einen Markt, Kanada und Australien, die relativ gleich dem US-Markt sind, der einer der teuersten Märkte ist. Das heißt, du machst deine ganzen Testkrams in einem Markt außerhalb der USA. Und wenn du dann happy bist mit der Monetarisierung, mit den Acquisition-Kosten, dann bringst du es rüber in die USA. Das wird ganz oft gemacht, dass sie Tests zuerst laufen lassen irgendwo in Neuseeland oder in irgendwelchen anderen Ländern.
Ist das so ein Mobile-Ding? Weil mit anderen Spielen macht Blizzard das ja auch nicht.
Mobile ist komplett anders. Da geht's nur um die Acquisition Costs. Das Einzige, was für die wichtig ist, wie viel kostet das, einen Install zu bekommen? Wie viel Dollar sie bezahlen müssen dafür? Okay. Sie nennen das Beta, aber das ist es im Prinzip nicht. Also wenn es danach geht, laufen ständig irgendwelche Betas für Mobile Games. Das wird nur einer bestimmten Audience gegeben. Und sie wollen gucken, was kostet
der Install. Wieso machen sie in der Closed Beta noch? Also warum? Die haben doch jetzt so viele Tests gemacht in Korea und in Asien und wie gesagt in Australien sowieso schon.
Closed Beta klingt gut. Wenn wir sagen, wir run jetzt Tests, wie teuer wir unsere Produkte machen können, bevor die Leute das aufhören zu kaufen, klingt nicht so cool wie wir machen eine Closed Beta.
Okay, scheiße. Immer gespannt irgendwie. Eigentlich sollte es ja dieses Jahr schon erscheinen. Eigentlich ist es ja schon ewig fertig. Mit der Closed Beta kommt jetzt auch die neue Klasse Negro dazu. Ich würde es gerne daddeln. Mich nervt das ein bisschen, dass ich immer noch nicht die Gelegenheit hatte, mal reinzugucken. Ich bin mal gespannt, wann sie es rausbringen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie selber nicht so sonderlich überzeugt davon sind. Irgendwie, das ist so. Es ist halt nicht Blizzard-typisch irgendwie, so ein Spiel so. Ja, aber wenn es so ist, wie du sagst, dann ja, macht es ja vielleicht Sinn. Keine Ahnung.
Vielleicht kannst du hoffen, dass das nicht Blizzard-typisch ist.
Punkt für dich.
Gut. Ich sag's ja nur.
Du sagst es nur. Ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Ich denke, dass Clay schon mit einem Auge beim Football ist. Und
Sascha, angefangen.
Achso, wie spät ist es jetzt bei dir, Sascha? Muss ja richtig.
Es ist gleich 2 Uhr.
Oh, okay, später als sonst. Ja, gut. Dir wünsche ich viel Spaß im Kino, muss man berichten, ob Dune irgendwie in einem IMAX noch geiler ist. Und seit letzter Woche steht ja auch fest, dass es einen zweiten Teil geben wird. Das ist jetzt, aber haben wir schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht.
Ja, ich hoffe es, weil das ist ja literally nur das erste Drittel vom ersten
Buch. Nee, es ist offiziell angekündigt. Es ist offiziell angekündigt, dass sie drehen Teil 2 jetzt in diesem Jahr, also 2022. Und es gibt sogar ein Datum schon. 2023 kommt.
Ich hoffe, sie legen ein bisschen zu, weil es ist ja sehr PG-13 gemacht worden, das Ganze, ne? Die haben alle schweren Sachen, haben sie rausgelassen. Also ich hoffe, dass es vielleicht der zweite Teil ein bisschen höhere Alterseinstufung bekommt.
Ich guck mal eben, ich kann dir genau das Datum sagen, es ist alles offiziell angekündigt. Ich glaube, sie haben auch extra ein bisschen Zeitpuffer gelassen. Aber bisher war es ja in der Schwebe, weil sie abwarten wollten, wie das im Kino ankommt. Und das war wohl positiv. Und jetzt offizielle Announcement. Dune 2 kommt im Oktober 2023 in die Kinos. Also fast 2 Jahre warten. Aber wenigstens wird es fortgesetzt, also positiv. Ich bin gespannt. Ich, wie gesagt, fand es einen super Film. Ich hoffe, sie verkacken. Matrix kommt auch noch dieses Jahr. Ich hatte so eine schöne Liste auf meinem Blog, was noch dieses Jahr kommt. Matrix 4 soll auch scheiße sein. Sage so die Erwartung. Ich kann mir auch nicht, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass es gut ist.
Wie kann das denn sein?
Die Sachen, die man nicht braucht.
Ja, okay. Gut, ihr Lieben, dann habt eine schöne Woche. Wir sehen uns in dieser Zusammensetzung in 2 Wochen wieder. Und ja, nächste Woche aber dann wieder mit einem Gast. Macht's gut, danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao.
Bye.